Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge des Runner's World Podcasts. Mein Name ist Henning Lehnerts und diesmal spreche ich mit Sonja von Opel über das Thema Laufuhren. Als Lauftrainerin betreut Sonny viele Läuferinnen und Läufer und die haben natürlich allerlei Fragen, die sie ihr ständig stellen. Zum Beispiel, wie zuverlässig ist eigentlich die Wettkampfprognose meiner Uhr? Warum misst meine Uhr die Strecke nicht genau? Und was für eine Uhr ist eigentlich die beste? Das ist tatsächlich auch die Frage, die uns bei Runner's World am allermeisten, am allerhäufigsten erreicht. Gemeinsam versuchen wir in dieser Podcast-Episode diese und viele weitere Fragen zu beantworten, um ein wenig Licht ins Dickicht der Uhren zu bringen. Viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Sonny, Sonja von Opel, Lauftrainerin aus Baden-Baden und selbst erfahrene Marathonläuferin. Wieso habe ich dich für diesen Podcast eingeladen?
Hallo lieber Henning, ich danke für diese Einladung und gebe die Frage zurück. Nein, Quatsch, ich gehe davon aus, du hast mich eingeladen, weil ich ja vor allem als Coach fungiere und da sehr viele Menschen betreue, die dem Laufsport frönen und die natürlich auch nach Uhr laufen, mit Uhr laufen und das deshalb eine thematische Schnittmenge ist zwischen dem Laufen und ja dem, über das wir heute eben mal reden wollen, alles so rund um die Uhren. Und da kann ich gleich vorneweg sagen, ich bin hier nicht im Podcast als Technikfreak eingeladen, sondern als Coach, der eine Uhr auch als Trainingsbegleiter dabei hat, aber sich jetzt nicht mit den allerneuesten Modellen auskennt, weil ich finde, Technik wird überbewertet.
Technik wird überbewertet. Nun ja, das sehe ich auf jeden Fall anders, denn ich liebe Uhren, ich liebe Technik und ich bin bei Runner's World derjenige, der die allermeisten neuen Modelle testen darf. Das wird immer aufwendiger, weil die Uhren immer mehr können, immer mehr Funktion bieten und sich, wenn man ganz ehrlich ist, auch immer mehr ähneln. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber was wir in diesem Podcast machen wollen, ist ja die häufigsten Fragen, die dir als Trainerin gestellt werden von deinen Kundinnen und Kunden und die natürlich auch bei uns, bei Runner's World, ständig auflaufen, die einmal zu beantworten. Wir haben ein paar gesammelt und ich würde sagen, gehen wir doch mal der Reihe nach los. Was ist so die Frage, die bei dir häufig landet?
Also es wird wirklich immer mehr, weil die Uhren doch immer besser werden, die Frage nach, stimmt diese Prognose? Also fast alle Uhren geben ja jetzt eine Prognose für 15, 21 Kilometer oder sogar für den Marathon ab, wenn man die Uhr denn mal ein paar Einheiten getragen hat und dann schon weiß die Uhr besser als der Coach, was da als Endergebnis rauskommt. Ja, und die wird mir oft gestellt, die Frage, und die Antwort lautet dann, wie so oft, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie viel die Uhr über dich weiß und so. Aber ehrlich gesagt bin ich immer minimal genervt von dieser Frage, weil ich mir eigentlich wünsche, dass jeder selbst auch ohne technische Hilfsmittel weiß, was er denn wohl ungefähr laufen kann über 5 Kilometer, über 10 Kilometer, über Halbmarathon. Und die Uhren sind eigentlich nur so ein Blick in den Zauberkasten.
Ja, also du sprichst ja so ein bisschen das Körpergefühl an. Ich habe so die Vorahnung, dass das häufiger heute noch der Fall sein wird, dass du predigst, dass man auf seinen Körper hören soll und die Uhr gar nicht so sehr beachten soll. Aber in einem Punkt gebe ich dir vollkommen recht, dass es wirklich darauf ankommt, ob die Prognose einer Uhr genau ist, beziehungsweise relativ genau ist oder völlig daneben. Ich habe die Erfahrung gemacht persönlich, dass sie sehr, sehr genau sein kann. Bei mir ganz persönlich, also ich bei mir gespürt und nachvollziehen können, dass die Werte, die mir die verschiedenen Uhren in den letzten Jahren da angezeigt haben, für meine Marathonleistungsfähigkeit beispielsweise, wirklich mit der Realität gut übereinstimmten. Und auch in meinem Umfeld gab es da viele Fälle, mehr als Einzelfälle, wo das passte. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass halt die Uhr einen wirklich kennt über einen längeren Zeitraum und dass die Werte, mit denen die Uhr halt, ja, das berechnet, dahinter stecken ja Algorithmen, die irgendwer sich hat einfallen lassen und in diese Uhr programmiert hat, dass diese Algorithmen mit möglichst genauen Werten arbeiten können. Weil wenn die Werte nicht stimmen, mit Werten meine ich Herzfrequenz, GPS-Daten, Pace-Daten, Kilometerumfang, all das, Herzraten, Variabilität, wenn all diese Daten nicht stimmen, dann wird es schwierig, daraus was Vernünftiges zu berechnen, beziehungsweise es wird unmöglich. Und das ist dann letztlich die Antwort eigentlich schon. Also hat man jemanden, der die Uhr über einen langen Zeitraum trägt, einen Brustgurt trägt, das kommt gleich auch noch die Frage, wie genau ist denn die optische Messung? Also wenn man einen Brustgurt trägt und die Uhr auch dauerhaft trägt, auch im Alltag, dann sind die Prognosen schon echt gut, muss ich sagen.
Ja, genau so ist es. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Du hast jetzt schon echt ein paar sehr kluge Sachen gesagt, wie die vielen Daten, die eine Uhr sammeln kann. Und das sollte sie eben auch tun, um eine zuverlässige Prognose raushauen zu können. Und das meinte ich eben. Wenn ich mir jetzt neu die Uhr kaufe, habe sie bei 2 Trainings angehabt, will sie aber nachts nicht anhaben, weil mich das grüne Lichtchen nervt und so, dann kann ich nicht erwarten, dass nach den 2 Trainings mir die Uhr eine aussagekräftige Prognose auswirft. Aber wenn es eben möglichst viele Daten beisammen hat, und dazu zählt eben auch der Ruhepuls über Nacht, dazu zählt mal verschiedene Trainingsformen, also richtig schnell gelaufene Tempoläufe, aber auch Grundlagentraining, dann vielleicht auch sogar mal ein Wettkampf und die Uhr weiß, jetzt ist Wettkampf. Also je besser mich die Uhr kennenlernt, umso eher stimmen dann die Prognosen. Und dann ist auch toll, wenn man das dann vergleichen kann, nämlich die Prognosenkurve, die die Uhr vorgibt, mit dem, was vielleicht im Trainingsplan steht oder meine eigene Erwartung betrifft. Aber du hast gerade schon gesagt, verschiedene Daten wie zum Beispiel Herzfrequenzvariabilität. Also werde ich auch sehr oft gefragt, wenn dann Menschen, und da bin ich sehr dankbar, sich mal genauer mit ihren Uhren beschäftigen und sagen, was ist denn eigentlich diese Herzfrequenzvariabilität? Ist das deiner Erfahrung nach ein Wert, der stimmt? Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was er überhaupt besagt.
Genau, die Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität, ja, ist letztlich der Abstand zwischen den eigenen einzelnen Schlägen des Herzens. Man kann sich das so vorstellen, wenn man einen Ruhepuls beispielsweise von 60 Schlägen in der Minute hat, 60 Schlägen in der Minute, ist das nicht gleichzusetzen mit einem Herzschlag pro Sekunde, sondern die Abstände zwischen den Herzschlägen variieren ganz leicht. Und je höher diese Abweichung ist, je ungleichmäßiger das Herz schlägt, desto besser. Desto weniger gestresst ist der Körper, desto ausgeglichener ist man, desto fitter ist man, desto gesünder ist man. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn wir unseren Körper stressen, und stressen ist ja schon das Laufen an sich, dann steigt die Herzfrequenz an und die Herzschläge werden immer gleichmäßiger. Also die Abstände zwischen den Herzschlägen werden wirklich sehr gleichförmig und diesen Stress haben wir nicht nur, wenn wir laufen, sondern auch, ja, wenn wir vom Alltag gestresst sind, vom Leben gestresst sind, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir krank sind oder krank werden. Und da kann die Herzfrequenzvariabilität, die Uhren ermitteln, automatisch, man muss die Uhr einfach nur tragen, wirklich inzwischen sehr genaue Auskunft darüber geben, wie es um den Status des Körpers, sage ich jetzt mal, bestimmt ist. Also ist man gestresst oder nicht? Sollte man sich ausruhen oder nicht?
Also das heißt auch, die Herzfrequenzvariablen, also sind sie gleichmäßig, bin ich ziemlich im Stress, sind sie ungleichmäßig, bin ich eher gechillt. Heißt aber ja auch, und das hast du jetzt gerade schon gesagt, ist die Messung echt zuverlässig? Wird die tatsächlich immer besser? Also ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwo im Labor sitze und ein Arzt hat 1000 Knöpfe an mich gepinnt und ermittelt irgendwelche Körperdaten, oder ich habe eine Uhr an einem Handgelenk und die gibt mir dann genau Auskunft darüber, wie die Mikroabstände zwischen meinen Herzschlägen sind. Das finde ich schon Wahnsinn und frage mich dann eben, macht es Sinn, sich dann so sehr auf diese Werte zu verlassen, weil sie tatsächlich komplett korrekt sind, oder ist es nice to have, aber nicht die ganze Wahrheit?
Ja, gute Frage. Ich kenne Leute, die verlassen sich da sehr drauf. Also die machen sich tatsächlich zu große Sorgen, wenn diese, also zu große Sorgen, jetzt habe ich schon eine Wertung in meiner Aussage, die machen sich Sorgen, wenn ihre Uhr sagt, oh, deine Herzfrequenzvariabilität war heute nicht in deinem Normalbereich. Dieser Normalbereich ist übrigens total individuell. Also man kann das jetzt nicht vergleichen. Die einen haben eine Abweichung von 80 Millisekunden, die anderen von 40. Das ermittelt die Uhr über einen längeren Zeitraum und stellt dann selbstständig fest, wo denn der Normalbereich für jemanden liegt. Und wenn man dann nach oben oder unten abweicht, sagt die Uhr, irgendwas ist nicht okay. Und manche machen sich dann halt einen riesen Kopf, merken dann aber auch 2 Tage später, ich bin doch nicht krank geworden. Und eigentlich war auch das Training super. Ich kenne das auch bei mir persönlich. Also ich trage meine Uhr jetzt auch dauerhaft, auch nachts. Und mal ist es auch außerhalb des grünen Normalbereichs, was die Uhr einem anzeigt. Krank geworden bin ich dann noch nicht. Ich hatte auch schon wirklich Phasen, wo ich richtig krank war. Und das, was die Uhr mir anzeigte, war alles super, alles im Normalbereich. Ich kenne aber auch genug Leute, bei denen es wirklich passte. Also die merkten, ha, irgendwie meine Herzratenvariabilität sinkt. Das Herz schlägt immer gleichmäßiger und die wurden dann am nächsten Tag krank. Also was die Uhr da ermittelt, sind keine Fantasiewerte. Die können das wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man verschiedene Uhren parallel trägt, ermitteln die bei der Herzfrequenzvariabilität tatsächlich auch sehr vergleichbare Werte. Also das ist schon sehr genau. Das kann man vergleichen wie früher, wenn man auch einen Pulsgurt trug. Früher, erinnern sich vielleicht einige, gab es diesen Test von Polar. Da musste man sich dann morgens im Bett hinsetzen, den Pulsgurt anlegen. Und bevor man aufsteht, also wirklich direkt noch im Bett, ich glaube, man musste sich hinsetzen oder hinlegen, ich weiß es nicht mehr genau. Also man durfte auf jeden Fall nicht aufstehen, dann diesen Brustgurt anlegen und das messen. Und das war dann nur aber in dieser Phase. Und die Uhren machen das halt heute die komplette Zeit, die komplette Nacht über. Und die Werte sind schon sehr genau. Was dann die Datenauswertung angeht, ja, da gibt es dann durchaus Fälle, wo ich sage, für viele ist es etwas, was hilft, den eigenen Körper besser zu verstehen und zu erkennen, ob sie übermüdet sind, gestresst sind, wie auch immer, ob sie krank werden. Und persönlich bei mir funktioniert es nicht so richtig. Die Herzfrequenzvariabilität an sich, also der medizinische Fakt, dass die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen, was über den Körper aussagen, über Gesundheit, über Stress, das ist alles wissenschaftlich über Studien und etc. bewiesen. Nur was dann halt die Uhren draus machen, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig.
Ich glaube, die liebe Laura Hottenrott, die hat das Thema Herzfrequenzvariabilität noch mal mehr bekannt gemacht und sagt ja auch, dass sie auch so wie Polar früher jeden Morgen die noch mal explizit misst. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob sie das über die Uhr macht oder dann noch mal ein extra Gerät hat, um die Herzfrequenzvariabilität dann zu messen, zu notieren. Und dann macht sie es, glaube ich, Nachmittag vor oder nach der Einheit nochmal, um da wirklich eine Aussage zu bekommen, wie ist es um mein Immunsystem bestellt, um mein Stresslevel bestellt, um meine Trainingserholung etc. Ich muss einmal kurz noch einhaken. Ich bin nicht so, dass ich die Uhren verteufel und blöd finde. Im Gegenteil, als ich anfing mit dem Laufen 2003, gab es die noch gar nicht. Da habe ich mir meine Strecken, um zu wissen, wie lange brauche ich eigentlich so ungefähr für einen Kilometer, mit Tippex und Fahrradtachometer, also ich bin mit dem Fahrradtachometer abgefahren, habe mit Tippex Kreuzchen gemacht alle 1000 Meter und habe dann auf meiner 10er Laufrunde alle Tippex Kreuzchen mal auf die Stoppuhr geguckt, wie schnell war ich denn. So. Und dann kamen die GPS-Uhren und ich habe das sehr, sehr, sehr gefeiert, dass ich endlich am Handgelenk etwas habe, was mir sagt, wie schnell und wie weit ich laufe, ohne sich vorher Tippex Kreuzchen verteilen muss.
Diesen Klopper muss das dann gewesen sein, ne?
Ach, es geht. Das war damals dieser Forerunner 305 von Garmin. Polar kam dann auch. Die hatten dann am Schuh noch Pots und so. Es war ein bisschen Klopper, aber voll okay. Also da konnte man sogar Tempoläufe mitmachen und so. Naja, zumindest was ich fragen wollte. Mittlerweile bin ich bei der Phoenix 7, habe ich aktuell. Die hat diese Herzfrequenzvariabilitätsmessung. Haben das denn alle Hersteller mittlerweile? Wir sind ja, wollen ja nicht nur von Garmin erzählen oder Polar. Also es gibt ja Suunto und Coros und also viele andere Uhrenhersteller. Die Apple Watch wird auch hin und wieder als Laufuhr herangezogen. Können die alle diesen spezifischen Wert, sage ich jetzt mal, Herzfrequenzvariabilität ermitteln?
Ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Die Uhren können immer mehr und werden sich immer ähnlicher in dem, was sie an Funktionen bieten. Und das ist tatsächlich so. Also von den aktuellen Modellen, die rauskommen und die in den letzten, ich sage jetzt mal, 2 Jahren rausgekommen sind, kann das eigentlich jede Uhr. Jeder Fitness-Tracker, jede Smartwatch, jede Multisportuhr, egal ob 200 Euro oder 1000 Euro, hat diese Funktion, dass sie auch die Herzfrequenzvariabilität messen, den Schlaf tracken, die Bewegung im Alltag. Das ist schon alles, alles völlig normal inzwischen. Was früher was Besonderes war, was man dann wirklich, wie schon vorhin gesagt, mit dem Pulsgurt im Bett messen musste, machen die halt heute automatisch.
Und ich glaube, das Ding ist ja, wir Konsumenten, sage ich jetzt mal, lieben es, Auskünfte über uns selbst zu kriegen. Das fängt ja bei der Körperwaage schon an. Früher hat es gereicht, du hattest eine Waage im Badezimmer stehen, wo du wusstest, ich wiege 58 Kilo. Heute brauchst du eine Waage, die dir sagt, wie viel davon ist Fett, wie viel Muskelmasse, was wiegen deine Knochen, was ist mit deinem Wasserhaushalt, und erst dann weiß ich, wie mein Körper ausschaut. Und so ist es ja mit den Uhren auch. Wir lieben es, möglichst viel von diesem Gerät über uns selbst zu erfahren. Und das finde ich einerseits toll, andererseits, und das sollten wir halt in diesem Podcast vielleicht auch machen, mal so ein bisschen erklären, was sind es eigentlich für Werte, die werden uns da ausgespuckt, und was mache ich damit für mein eigenes Laufen und für mein eigenes Training?
Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, genau.
Genau, jetzt sagt mir meine Uhr, wow, sehr niedrige Herzfrequenzvariabilität, sprich, du wirkst ganz schön gestresst, gehe ich dann heute nicht laufen? Fragezeichen. Oder sage ich als Coach, natürlich gehst du laufen. Die Frage ist nur, machen wir die härtesten Tempoläufe aller Zeiten oder vielleicht nur ein Dauerläufchen?
Genau, das gilt ja auch, wenn man ja merkt, oh, ich werde irgendwie krank, sind das jetzt, oder ich habe Kopfschmerzen, werde ich krank, oder sind es einfach nur Kopfschmerzen? Und dann kann man ja loslaufen, und beim Laufen stellt man dann im Zweifel fest, boah, nee, ich bin richtig schlapp, heute ist nichts mit Tempoläufen, aber einen Dauerlauf kriege ich hin und wird mir auch nicht schaden. Das ist auch so der Umgang, den ich jetzt bei der Herzfrequenzvariabilität und bei der Aussage zum Erholungs- und Belastungsstatus, den ja viele Uhren eben auch anzeigen, geben würde. Es gibt aber durchaus Werte, die sehr, sehr aufschlussreich sind über das eigene Verhalten. Und da ist es dann auch egal, ob die hundertprozentig genau sind oder nicht. Und dazu zähle ich vor allen Dingen das Tracking des Schlafes. Weil viele...
Dazu muss ich sie aber nachts tragen,
die Uhr. Dazu muss man die Uhr nachts tragen, genau. Aber das hilft tatsächlich dabei, mal wirklich zu erkennen, wie viel bzw. wenig man schläft, weil man übersieht das ganz oft. Dann denkt man, ah, ich bin doch um 10 Uhr ins Bett gegangen. Nee, du bist nicht um 10 Uhr ins Bett gegangen. Du hast dich vielleicht um 9:45 ins Bett gelegt und warst dann aber bis, keine Ahnung, 10:45 noch wach und bist aber schon um 6 aufgestanden. Und in der Nacht warst du auch noch mal eine Stunde irgendwie wach, weil hast blöd geschlafen, was auch immer. Hattest Gedanken an die Arbeit oder so. Und das können die Uhren dann aufzeigen, dass man doch nicht die 8 Stunden geschlafen hat, die man sich eigentlich vorgenommen
oder
hat.
Oder umgekehrt, man denkt, man lag seit 3 Uhr wach, und dann kann man mal gucken und denken, nee, ich habe um 4 noch mal eine richtige Tiefschlafphase gehabt und so. Genau, umgekehrt kann das genauso zeigen, keine Sorge, du kommst zu deiner Portion Schlaf.
Genau, aber bei mir war es jetzt echt ein Eye-Opener, als ich dann anfing, die Uhren auch nachts zu tragen, dass ich dann so gemerkt habe, okay, so, ich dachte, ich schlafe mindestens 8 Stunden in der Nacht, aber nee, war deutlich weniger. Und wenn man dann das Verhalten entsprechend anpasst, dass man sagt, okay, ich versuche wirklich früher ins Bett zu gehen da einfach neue Verhaltensweisen entwickelt, dann ist es super. Das Gleiche gilt ja für das Activity-Tracking, was für uns Läuferinnen und Läufer jetzt nicht so entscheidend ist. Wir bewegen uns in der Regel genug, wenn wir laufen. Aber für viele ist das ja super hilfreich, im Alltag zu sehen, wie viele Schritte haben sie gemacht. Und wenn sie dann abends erkennen, um 20 Uhr auf der Couch, ich habe heute 3000 Schritte gemacht, dann war das im Zweifel weniger, als es hätte sein sollen. Und dann kann man daran erkennen oder dann quasi entscheiden, okay, ich muss irgendwie was ändern, ich muss mehr Sport machen, ich muss mich mehr bewegen.
Oder abends noch mal wenigstens um den Block gehen. Aber ich sagte ja, man muss, um diese Nachtdaten zu bekommen, die Uhr dann nachts tragen. Und ich habe es gerade schon angesprochen, dass dann dieser optische Sensor so ein bisschen nerven kann. Der leuchtet dann halt mal so grün. Zwar nicht durchgängig, aber doch oft. Und jetzt komme ich zu der nächsten Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Wie genau ist denn dieser optische Sensor, der mir da am Handgelenk durch die Haut leuchtet und alles ermittelt?
Ja, schwierig. Also im Alltag, wenn man im Bett liegt oder wie wir jetzt hier entspannt mit dem Laptop auf dem Schoß im Sessel sitzen, dann funktioniert das sehr gut. Weil dann ist keine Bewegung, dann sitzt der Sensor auf der Haut und kann messen, was er messen soll. Das ist ja ein optisches Verfahren.
Und da muss ich jetzt gleich nochmal eins reingrätschen. Mir wurde mal gesagt, nicht zu fest setzen. Der soll nicht zu fest auf der Haut sitzen.
Doch.
Hörte ich aber auch schon, möglichst kompakt.
Nein, der muss fest auf der Uhr sitzen, weil das wollte ich gerade erklären. Das ist die Uhr muss fest oder der Sensor muss fest, das Gehäuse muss fest auf der Haut sitzen und möglichst wackelfrei sein. Denn letztlich ist das nichts anderes als eine kleine Kamera, die in der Uhr verbaut ist. Da sind LED-Sensoren, die schicken Licht in die Haut, und was reflektiert wird, was zurückkommt, ermittelt, quasi so eine Fotozelle, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. wenn die natürlich auf der Haut wackelt oder Streulicht von außen reinkommt, also beispielsweise tagsüber, man läuft mit der Uhr und da kommt ganz viel Tageslicht von der Seite rein, kann das die Messung einfach zunichte machen. Also das erschwert dem Sensor die Arbeit. Und man muss sich das einfach so vorstellen, als würde man versuchen, im Vollsprint mit dem Handy, mit der Kamera ein Foto zu machen. Das ist unscharf. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn die Uhr sich auf der Haut bewegt und hin und her wackelt.
Das heißt, jetzt im Winter macht es Sinn, meine Laufuhr unter der Laufjacke zu verstecken, damit ich möglichst wenig Streulicht von der Seite reinkriege. Wenn ich eh nicht drauf gucken will, weil ich sage,
genau, ich wollte gerade sagen, dann sieht man ja nichts. Aber das Streulicht ist, wenn die Passform gut ist, eigentlich gar nicht das Problem. Die meisten Sensoren sind ja auch so leicht vom Gehäuse, stehen so leicht über, damit sie quasi auch in die Haut reingehen. Und wenn man jetzt nicht den allerknochigsten Unterarm hat und ein viel zu großes Modell trägt, Uhrenmodell trägt, dann sollte das mit der Passform eigentlich funktionieren. Es gibt ein paar Modelle, die sind sehr groß, die haben nicht die allerbeste Ergonomie. Und wenn man dann einen kleinen, dünnen Arm hat, dann kann es sein, dass da der Sitz nicht optimal ist oder es ist unangenehm, die Uhr dann festzuziehen. Und das wäre dann auch schon ein Rat, wozu ich nachher noch komme, wirklich darauf achten, dass man die Passform der Uhr so wählt und die richtige Uhr für sich auswählt, nicht zu große Modelle auswählt, wenn man sehr dünne Arme hat.
Also ich weiß, es geht hier nicht um mich, aber das ist genau mein Problem, glaube ich, weil ich sagte ja schon, ich habe die Garmin Fenix 7 und ich habe wahnsinnig kleine, knochige Ärmchen. Und bei mir ist tatsächlich in Ruhe, im Schlaf alles supi, aber sobald ich unter Belastung einen zuverlässigen Puls ablesen möchte, gelingt mir das nicht. Also genau. Je schneller ich laufe, je eher ist er plötzlich unten bei 120, was definitiv dann nicht sein kann.
Oder bei
und es
200.
Nervt schon so ein bisschen, ja. Aber... Da haben wir ja Abhilfe, Henning. Ne? Also ja, da habe ich von dir den Tipp schlecht hingekriegt, ja. Aber da kommen wir später noch zu. Ne?
Genau, aber das ist letztlich, was du gerade ansprichst, ist genau das Problem. Also es gibt Fälle, man läuft mit der Uhr und denkt sich, oh ja, das passt, das funktioniert, das ist die Herzfrequenz, wie sie sein sollte. Das fühlt sich realistisch an. Und dann gibt es aber auch mal komplette Aussetzer. Und diese Aussetzer führen dann dazu, dass auch diese Prognose, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, nicht mehr funktionieren. Dann mache ich einen ruhigen Dauerlauf, genau. Aber habe einen Puls von 100. Natürlich denkt die Uhr, ich bin dann super fit. Oder noch schlimmer, ich mache einen Tempodauerlauf oder ein Intervalltraining und habe dabei einen super niedrigen Puls. Dann interpretiert die Uhr das, hohes Tempo, niedriger Puls, super fitter Mensch. Und das ist halt problematisch. Im Alltag funktioniert das alles, bei Bewegung kann es da echt zu Problemen kommen. Es gibt Uhren, die können das besser als andere. Generell ist es aber super fehleranfällig. Also ich würde mich da nie drauf verlassen. Also wenn ich diese Aussagen, diese Algorithmen der Uhr nutzen möchte oder nach Herzfrequenz trainieren möchte, wirklich zuverlässig, dann würde ich mich nicht auf den optischen Herzfrequenzsensor verlassen.
Zumindest, und das meinte ich eben mit, wenn die Frage auf mich zukommt, stimmt denn die Prognose und ich dann sage, es kommt darauf an. Es kommt eben darauf an, wie viele korrekte Daten hat die Uhr gefuttert, ja. Und dann einfach im Hinterkopf haben, neulich hatte ich ja einen Dauerlauf, da war der Puls völlig falsch, ist jetzt trotzdem als Daten reingeflossen in die Uhr. Dann sollte man im Hinterkopf haben, dass jetzt vielleicht die nächste Prognose, die ausgespuckt wird, nicht 100% korrekt ist. Das ist ja alles, worum es geht. Ja. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wir trainieren am Ende unsere Beine, und nicht unsere Uhren. Wir trainieren unsere Körper und nicht unsere Technik. Also ein Lauf, den wir gelaufen sind, der ist gelaufen. Und der war mit Sicherheit spitze, zumindest war er mehr spitze, als wenn wir nicht gelaufen wären. Ja? Und da ist die Uhr dann mal wirklich das Nebensächliche. Aber genau, je korrekter die Daten sind, umso korrekter stimmen auch die Prognosen. Und wenn der optische Sensor nicht gut funktioniert, habe ich andere Möglichkeiten.
Genau, also da unbedingt einen Brustgurt nutzen. Oder es gibt ja inzwischen auch optische Sensoren, die man am Oberarm trägt, das funktioniert deutlich besser. Also beides, Brustgurt oder diese optischen Sensoren, die man am Oberarm trägt, weil am Oberarm hat man weniger Fliehkräfte, am Oberarm hat man mehr Muskulatur, mehr Fett, da kann der Sensor tiefer in der Haut sitzen, wackelt nicht so, hat kein Streulicht von außen und die Messgenauigkeit ist da wirklich vergleichbar mit denen von Brustgurten. Und wem es wichtig ist, dass er oder sie eben genaue Herzfrequenzwerte hat, kommt daran nicht vorbei. Es ist einfach so. Da sind die Uhren unzuverlässig und mit diesen Gurten hat man dann eben wirklich einfach eine höhere Genauigkeit. Ich persönlich bin inzwischen von Brustgurten komplett weg. weil ich den Tragekomfort einerseits nicht so cool finde. Das sagen auch viele, viele Frauen mit Sport-BH, nervt wohl. Scheuert man sich wund, gerade wenn es irgendwie warm ist und man viel schwitzt. Was ich aber an diesen Sensoren für den Oberarm so geil finde, ist, man kann sie aufladen. Brustgurte kann man in der Regel nicht aufladen, muss man alle paar Wochen irgendwie die Batterie wechseln. Super nervig. Und das Teil für den Oberarm kann man einfach aufladen.
Wir dürfen ja Tacheles reden, ne? Also gibt es mittlerweile mehrere Hersteller für die Oberarmgurte oder ist es immer noch nur Polar?
Mir sind drei bekannt, wobei ich glaube, Wahoo hat die Produktion eingestellt. Wahoo war nach Polar der zweite Anbieter, soweit ich weiß. Und
das waren die wollen das Schlaftracking
nee, das ist
groß Woop. Gemacht
das,
haben. So
das
bisschen.
Ist Woop, du
meinst Woop. Ah, das ist Woop. Ah, Entschuldigung, ich habe Wahoo mit Woop verwechselt, nee, sorry.
Wahoo kommt so aus dem Radsport, die machen eigentlich Radcomputer, haben dann irgendwann auch mal Laufuhren und eben so ein, auch Pulsgurte machen sie sehr viel und eben irgendwann auch mal so ein Oberarmgurt. Ich glaube inzwischen aber eingestellt, bin mir aber nicht sicher. Inzwischen wird Polar und Koros machen diese optischen Sensoren, die auch das funktioniert auch übergreifend. Also man braucht keine Koros-Uhr, um einen Poros-Gurt zu benutzen und man braucht keine Polar-Uhr, um einen Polar-Gurt zu nutzen. Die funktionieren inzwischen.
Das heißt, als externer Sensor kann meine Garmin-Uhr dann einen Koros-Oberarmgurt finden und
einfach
den
Bluetooth.
Als
ja. Das funktioniert easy.
Das hört sich spitze an, weil auch ich bin viel mit den Brustgurten gelaufen, aber auch ich hatte große Probleme mit dem Aufgeriebensein und das ist nicht nur eine Frage von Männlein oder Weiblein, das kennen, glaube ich, wirklich viele, weil die haben nun mal, die sind so ein bisschen eckig und kantig und wie du schon sagst, wenn es dann mal warm ist und Schweiß und so, dann hat man da ganz schnell eine wunde Stelle und einmal wund, immer wund und genau, der Oberarmgurt sitzt da echt besser und man sieht es auch jetzt wirklich sehr viel öfter. Also gibt es ja schon seit ein paar Jahren, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, er hat sich rumgesprochen.
Koros hat das auf jeden Fall gepusht. Die statten ja viele Athleten aus inzwischen. Also viele Profiläuferinnen und Profiläufer laufen mit Koros-Uhren und entsprechend auch mit den Armgurten. Beispielsweise Jakob Ingebrigtsen, Eliud Kipchoge sind alle Koros-Athleten. Und entsprechend findet das gerade wirklich Verbreitung. Also auch bei mir in der Trainingsgruppe würde ich sagen, 50% haben diesen Gurt am Arm.
Koros ist so ein bisschen, also ich finde die Uhren angenehm zu tragen, weil sie etwas leichter sind. Man könnte aber auch sagen, sie haben nicht so einen hochwertigen Touch wie vielleicht so eine Garmin, aber deshalb sind sie im Preis auch nicht ganz so hochwertig. Ne? Also es ist etwas preisgünstiger bei vollem Leistungsumfang, den man da bekommt.
Ja, dann kennst du die Koros Vertix 2S nicht, das ist ein Riesenklopper.
Ah, sind die jetzt auch schwer und klopper?
Na, ja, super. Also die können das auch. Also genau, aber was du meinst, ist halt diese Koros Pace vermutlich, Koros Pace 1, 2, 3 und inzwischen gibt es auch die Koros Pace Pro. Genau, die wirken, weil sie komplett aus Kunststoff bestehen, so ein bisschen, nun ja, billig, sind sie aber gar nicht. Also sie funktionieren sehr gut, sind auch sehr haltbar. Und der Preis ist, ich glaube, die Koros Pace 3 kostet 250 Euro. Die Koros Pace Pro mit AMOLED-Display, allen Technologien und Sensoren, die es heute halt so gibt, kostet 400 Euro. Und man kann für Uhren auch das Doppelte ausgeben und mehr als das Doppelte.
Genau, und wir wollen da jetzt gar keine Kaufempfehlung geben. Also ich bin und bleibe Garmin-Jünger, weil ich von Anfang an mit Garmin dann eben mein Läuferglück in Form von GPS-Daten gefunden habe. Wie gesagt, der Tippex-Stift hat er irgendwann ausgedient, dank Garmin. Und man muss natürlich auch dann die App der Aufbereitung mögen. Also da, wo dann die Daten reinfließen, da hat man jetzt zum Beispiel im Garmin Connect eine ganz tolle Benutzeroberfläche, wo man ganz toll seine Daten ablegen, lesen kann. Wobei ich da auch da oft gefragt werde, wo soll ich denn meine Daten hochladen, liebe Trainerin Sonja, damit du sie angucken kannst, dann sage ich entweder schick mir einen Garmin-Link oder zum Beispiel in ein unabhängiges Portal wie Strava. Da kann ich natürlich Koros-Daten, Polar-Daten, Suunto-Daten, alles hochladen und ein Coach mit einem Konto kann auf alles zugreifen, was ja echt praktisch ist.
Genau, Training Peaks ist da noch zu nennen, das nutzen auch viele, vor allen Dingen so im Triathlon-Radsportbereich.
Aber wird Training Peaks auch so ein bisschen als Community-Plattform genutzt? Also, dass man so untereinander sich wie bei Strava sogenannte Kudos gibt und so?
Nee, da ist Strava schon so das soziale Netzwerk unter den Trainingsplattformen auf jeden Fall.
Und man kann ja sogar in der kostenlosen Version die wichtigsten Daten ablesen, sprich Puls, Pace, sogar ob es rauf oder runter ging. Wenn man dann so ein bisschen genauer wissen will, gibt es eine Bezahlversion.
Ja. Wobei die detailliertesten Sachen, also wenn es jetzt wirklich um die Auswertung der einzelnen Einheiten angeht, hat man wirklich immer in der App des Uhrenherstellers, weil genau so ein bisschen was geht bei der Übertragung verloren. Manchmal sieht man dann im Zweifel nicht die einzelnen Runden, die man selber gestoppt hat oder so. Und auch die Auswertung des Trainings, welchen Trainingseffekt hatte das jetzt eigentlich, das hat man deutlich genauer immer in der Garmin-App, Coors-App, Polar-App, was auch immer.
Genau. Und was ich da oft eben gefragt werde, ist, worauf kommst du denn da an? Also manche schicken mir dann Screenshots von ihren Einheiten und wollen wissen, was ich da besonders sehen will. Da gibt's die Stamina, da gibt's die Bodenkontaktzeit, da gibt's das Bodenverhältnis von rechtem Fuß, linken Fuß. Alles super. Wenn ich da mal drüber gucken kann, alles toll. Aber genau hingucken tue ich vor allem bei der Pulskurve und dann bei der Pace-Kurve, wenn wir ein Tempotraining anberaumt hatten, wo es darum ging, 8x1000 Meter in 5 Minuten zu laufen. Und dann gucke ich, okay, wie waren die einzelnen Zeiten in den 1000 Metern? Wie hat sich der Puls verhalten? Wie ist er in den Trabpausen runtergegangen? Also ehrlich gesagt, Pace und Puls, das sind die wichtigen, die ich dann sehen will. Ob dann der linke Fuß bei 48% war und der rechte bei 52, gucke ich mit zu allerletzt an.
Ja, da bin ich ähnlich wie du. Ja, die Uhren, genau, ermitteln deutlich mehr Daten, als sich, ich würde sagen, 99% der Leute anschauen. Ich glaube, die meisten sind da, genau wie du gerade gesagt hast, es kommt auf die Distanz an, die Pace an, die Herzfrequenz. Die wollen sehen, wo sind sie langgelaufen. Die wollen beim Laufen sehen, wie schnell bin ich, welche Herzfrequenz habe ich. Aber dann genauso Felder wie Stamina, was so ein bisschen so die Ausdauer, die Restausdauer, wie viel Power steckt noch in mir.
Aber wonach wird das ermittelt, die Stamina? Aus was für Werten oder Parametern setzt sich dann dieser Wert da zurecht? Das würde ich wirklich gerne mal wissen.
Das ist eine gute Frage, ist auch ein Wert, also das hat nur Garmin tatsächlich. Als das rauskam und ich meinen ersten Lauf damit gemacht habe und mir das dann habe anzeigen lassen, habe ich Tempo-Dauerlauf und nach der Hälfte des Tempo-Dauerlaufs war meine Stamina, also meine Power, meine Ausdauer bei 0%. Also ich hätte eigentlich stehen bleiben müssen, laut der Prognose der Uhr, war aber noch völlig in der Lage, das Training zu Ende zu machen. Das hat nie so richtig gut funktioniert. Ich kenne auch niemanden, der das wirklich benutzt im Training und sich dadurch jetzt seine Kräfte einteilt durch die Stamina. Das ist so ein Wert, der wurde erfunden, implementiert in die Uhren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass den viele wirklich nutzen. Gibt andere
Sachen. Aussagekräftig wäre er, ja, entschuldige, ich träume jetzt nur kurz. Also wenn ich laufe einen Dauerlauf und werde vielleicht immer langsamer, weil ich glaube, ich werde immer müde und am Ende sehe ich in der Auswertung, meine Stamina ging aber rauf. Dann kriege ich da ja dadurch gesagt, du wurdest hinten raus eigentlich immer stärker, weil du hattest mehr Energie, als du rausgelassen hast. Das machen aber die wenigsten.
Nee, so
die meisten laufen ja ihren Lauf so, dass sie hinten raus eher zu viel geben und platt nach Hause kommen.
Und so wie ich diese Stamina-Funktion jetzt kennengelernt habe, ist die auch relativ simpel. Je länger man läuft, desto geringer wird dieser Wert. Klar, wenn man jetzt, sage ich mal, es gewohnt ist, im 5-Minuten-Pace, in einer 5-Minuten-Pace zu laufen und man läuft dann zwischendrin mal 6-Minuten-Pace, erkennt die Uhr schon, ach ja, das ist jetzt langsamer, das ist eher erholsam und dann kann es auch sein, dass diese Stamina-Geschichte wieder steigt. Aber so, ja, keine Ahnung, das weiß man ja auch selber, oder? Also da würde ich sagen, da vertrau auf dein Körpergefühl. Wenn du das Gefühl hast, du kannst noch 10 Kilometer laufen, dann kannst du auch noch 10 Kilometer laufen, egal was diese Uhr dir da ausspuckt. Ein anderer Wert, auf den ich gerade kurz zu sprechen wollte, war diese saturierte Pace. Also man hat ja die Pace-Anzeige, wenn man einfach läuft, im Flachen, dann sage ich mal, steht da eine 5-Minuten-Pace, dann geht's bergauf, die Pace geht auf 6 Minuten runter, man strengt sich aber im Zweifel sogar mehr an und da ist diese saturierte Pace dann richtig cool. Das kriegt man auch bei Strava und so am Ende angezeigt, aber es gibt auch Uhren oder eigentlich alle Uhren können das inzwischen, die das während des Laufs anzeigt. Dann kann man sich quasi so ein Datenfeld machen, wo man dann sieht, wie, in welcher Pace ist, also die Anstrengung dieser Pace, also welcher Pace entspräche das jetzt im Flachen, wenn ich bergauf oder bergab laufe.
Das heißt, der bezieht die Höhenmeter mit ein, die ich gerade rauflaufe?
Genau, und das Tempo, was ich wirklich laufe und sagt dann, okay, alles klar, du läufst gerade einen Berg hoch mit 6,30er Tempo. Das ist oder wäre im Flachen ein 5-Minuten-Tempo.
Aber also das ist nur bei Höhenmetern. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich laufe im Flachen, aber es hat geschneit und es liegen 50 Zentimeter Neuschnee und ich gehe mit hohem Kniehub da durch, bin das halt trotzdem langsamer. Das nicht. Also es geht laut barometrischem Höhendruck wahrscheinlich, Mister, okay, du läufst gerade hoch. Weil das finde ich cool. Das war nämlich vor vielen Jahren, wir sind ja, wie manche aufmerksame Hörer wissen, ja auch jedes Jahr im August im Lech mit dem Runners World Camp. Und immer wenn wir in Lech waren, hat meine Uhr gesagt, meine V2 Max sinkt. Weil die blöde Uhr nicht gemerkt hat, ich laufe aber doch hier die ganze Zeit hoch, deshalb ist mein Puls so hoch und deshalb ist aber die Pace so langsam. Deshalb, ich werde doch nicht unfitter, es ist nur, weil ich hier hochlaufe. So, das heißt aber, mittlerweile können die Uhren das. Wissen ganz genau, nee, die ist super fit, weil die rennt gerade 1000 Höhenmeter. Und das in der 7er Pace, bravo.
Ja, genau, ja, das ist auch noch so ein Punkt, wie sind so die äußeren Umstände. Genau, wenn es natürlich super windig ist, es ist glatt, dann ist man natürlich langsamer unterwegs. Wenn es bergauf geht, ist man langsamer unterwegs. Und das muss die Uhr natürlich im Zweifel alles auch, nicht nur ermitteln tun die das, also jetzt die Höhenmeter, aber auch dann in die Berechnungen all dieser Werte, die sie ausgibt, halt mit einbeziehen. Ne? Und da gibt es bei Garmin inzwischen diese V2 Max beim Trailrunning, also wenn man in den Bergen dann läuft und die Trailrunning-App startet, also das nicht als normalen Lauf, sondern als Trailrun aufzeichnet, dann soll die Aussagekraft der V2 Max da auch besser sein und das berücksichtigen, wenn ich in der Höhe bin und wenn ich Höhenmeter mache.
Also diese Art der saturierten Pace-Messung wird nur aktiviert im Trailrun-Modus und nicht im normalen Laufmodus.
Da passiert es dann automatisch und du kannst dir das aber auch beim normalen Laufen, in der normalen Lauf-App
extra einstellen
als Datenfeld.
Aber da sind wir noch bei einem anderen Punkt und das ist jetzt ein Appell an alle, die sich tolle Uhr kaufen. Beschäftigt euch mit euren Uhren, Leute. Die, also gerade wenn ihr mehr als 200 Euro ausgebt, dann haben die ganz, ganz tolle Features, die man aber einmal checken muss, damit man sie auch nutzen kann. Und meistens ist es ja Learning by Doing. Also es lohnt sich, einfach mal einen Abend auf der Couch zu sitzen und auf alle Knöpfe zu drücken und alles zu lesen, was sich jeweils dahinter verbirgt und einfach damit mal rumzuspielen, um das wirklich auch zu nutzen, wenn man denn ein Interesse daran hat. Mhm. Wenn man nur wissen will, wie schnell, wie weit und wie doll das Herz geschlagen hat, dann reichen die einfachsten Knöpfe. Aber das sollte man halt einfach mal in Erfahrung bringen.
Auf jeden Fall. Also mein Tipp wäre auch immer Bedienungsanleitung lesen, sich mit der Uhr vertraut machen, weil sie können inzwischen so viel. Das Benutzermenü ist so, ja nicht unbedingt schwierig oder komplex, aber es hat so viele Menüpunkte und Unterpunkte und man muss einfach mal verstehen, was ist das eigentlich? Ich kenne wirklich auch Leute und wir haben es ja auch schon selbst im Camp erlebt und inzwischen weisen wir auch immer darauf hin, wenn wir merken, okay, die Leute kennen das noch nicht, den Umgang mit ihrer Uhr beim Intervalltraining, dass sie wissen, wo ihre Rundentaste ist, dass sie wissen, ich kann beim Laufen selber bestimmen, wann die Uhr quasi eine Runde nimmt und wann nicht. Also viele nutzen einfach diesen Kilometer, die Autolab, die automatische Runde, wo die Uhr jeden Kilometer piept. Aber das will man ja gar nicht immer.
Das will man gar nicht immer. Und jetzt kommen wir direkt zu einem Thema, du kennst mich ja schon länger, Henning, wo ich Puls kriege, nämlich beim Thema GPS auf der Bahn. Oh, ja. Da bin ich relativ militant und sage, GPS hat auf der Bahn nichts zu suchen, weil deshalb gehen wir ja auf die Bahn, weil wir es hier genau wissen wollen. Das kommt noch aus den alten, alten Steinzeitzeiten, als Läufer eben keine GPS-Uhren hatten und auf einer 400-Meter-Bahn genau ermitteln konnten, wie viele Sekunden brauche ich, um 400 Meter zu laufen? Und das stimmt dann. Und wenn man dann in der Neuzeit mit der GPS-Uhr diese 400 Meter läuft und die Uhr sagt, aber es sind 403 Meter, dann stimmen zwar die Sekunden, aber es stimmt nicht mehr die Pace. Deshalb jeder, der mit seiner GPS-Uhr auf der Bahn war und mir danach seine Pace-Zeiten schickt, kriegt von mir schon mal eine abgewatscht, weil ich sage, die Pace-Seite so viel nicht, ich will deine Sekunden wissen, die du hast. Ja. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass das jede Läuferin und jeder Läufer versteht, warum GPS auf der Bahn nicht richtig funktioniert, weil einfach die Runden nicht ordentlich gemessen werden kann, richtig? Also ich meine, das GPS setzt immer Punkte und nicht unbedingt Kurven.
Genau, es ist inzwischen schon ziemlich, ziemlich genau. Also durch die moderne GPS-Technologie, wir sprechen ja immer von GPS, aber inzwischen ist es ja viel mehr GPS, ist ein Navigationssatellitensystem. Haben irgendwann die Amerikaner ins Weltall geschossen, in die Umlaufbahn geschossen. Inzwischen gibt es viele, viele andere. Galileo ist europäisch, GLONASS ist russisch, Baidu ist, glaube ich, chinesisch. Also es gibt verschiedene Navigationssatellitensysteme und die Uhren können auch mit all diesen Systemen inzwischen kommunizieren. Also die empfangen all diese Satellitensignale und bemessen oder berechnen die mit ein bei ihrer Ermittlung von Pace, zurückgelegter Distanz. Und inzwischen gibt es sogar noch die Möglichkeit, dass sie das nicht mehr nur auf einer Frequenz tun, sondern auf zwei. Jetzt wird es so ein bisschen technisch, aber mit einem Satellitensignal auf einer Frequenz kann es häufiger zu Störungen kommen, wenn das Satellitensignal irgendwo reflektiert wird. Sei es von einem Haus, sei es von Blätterdach, wenn man im Wald läuft, sei es von irgendwelchen Felsen, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Und wenn man eine Uhr mit einem sogenannten Dualband oder Multifrequenzband Empfang hat, dann ist die Fehleranfälligkeit für diese GPS-Sprünge deutlich reduziert. Letztlich muss man dann einfach sagen, die Uhr kriegt mehr Daten und genauere Daten und kann dann auch wirklich die Pace, die Distanz ohne all diese Fehler sehr, sehr, sehr gut ermitteln.
Aber da ich ja im Stadion bin, brauche ich es theoretisch gar nicht.
Genau, wenn wir jetzt wieder ins Stadion gehen, braucht man es nicht. Dann braucht man seine Rundentaste, dann macht man am besten die automatische Runde aus, weil man will ja im Zweifel nicht 1000 Meter laufen, 1 Kilometer laufen, sondern 400 Meter, ne? 10 mal 400 Meter oder 10 mal 800 Meter. Da macht man die automatische Runde aus, nutzt die Lab-Taste und im Zweifel noch den Track-Mode, den auch viele Uhren haben, weil dann gibt es auch wieder einen Algorithmus und dann hat man am Ende auch wirklich sehr genau diese 400 Meter. Dann kann man angeben, ich mache meine Tempoläufe auf Bahn 1 und wie auch immer die Uhr das dann macht, die ermittelt dann wirklich auch 400 Meter, wenn man 400 Meter oder eine Runde gelaufen ist. Und dann kann man Coach Sonny auch seine Aufzeichnung schicken und dann steht da nicht, wenn man 10 mal 400 Meter gemacht hat, einmal 390 Meter, einmal 410 Meter, sondern immer 10 mal 400.
Ja, da werde ich mal genau hingucken, ob dann auch immer an der richtigen Linie gestartet und gestoppt wurde.
Auf jeden Fall, das funktioniert wirklich super, auch bei allen Herstellern.
Das Ding ist ja, dass die meisten gar nicht auf eine Bahn können, weil es so wenig zugängliche Bahnen gibt. Und das ist dann wiederum das Gute, dass man ja heute nach Uhren überall seine Tempoläufe machen kann. Weshalb ich in meine Pläne auch dann oft der Einfachheit halber 500er schreibe, die dann später zu Tausendern werden. Das kann man ja entweder vorher programmieren oder wenn man so ein bisschen oldschooliger unterwegs ist, so wie ich das immer gemacht habe, ich habe dann die Autolab auf 500 gestellt. Dann rennst du los und nach 500 Meter piepst die Uhr automatisch. Du kannst drauf gucken, wie lange hast du gebraucht, machst dann eine Trabpause, startest in die nächste Belastung, drückst manuell auf Lab, dann zählen wieder die 500 Meter und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr praktisch, vor allem in der Auswertung dann auch. Da hat man dann eben tatsächlich genau immer die Belastungszeit und die Pausenzeit plus den Puls. Also das ist schon immer sehr schön aufbereitet. Nicht nur für den Coach, sondern auch für die Athleten.
Genau, wenn man sich das vorher einprogrammiert, so ein Workout oder eine Trainingseinheit, Das kann schon sehr dabei helfen. Also wenn man nicht im Stadion trainiert oder einfach ein sehr komplexes Workout hat, also es gibt ja auch durchaus Leute, die machen 2x1 Kilometer, 3x1,6 Kilometer und noch 5x400 Meter, damit man sich das nicht alles merken muss. Oder sie machen 20x400 und kommen irgendwann mit dem Zählen nicht mehr hinterher. Da kann man sich sehr, sehr gut das auch einprogrammieren. Das würde ich aber niemals auf der Bahn machen. Also auf der Bahn würde ich mir immer das Workout merken, weil da ist es super nervig, wenn die Uhr auf einmal piept, man aber noch nicht an der entsprechenden Linie ist, wo man eigentlich starten sollte. Wenn man das draußen macht, dann ist es halt wirklich super. Dann piept die Uhr und warnt einen, gleich geht's wieder los, dann rennt man los, dann sieht man, okay, wie schnell bin ich, wie weit muss ich noch. Dann piepst die kurz bevor es zu Ende ist und das hilft schon mir persönlich total dabei, das Training dann zu absolvieren. Und da habe ich noch einen Tipp, den ich wirklich allen raten kann, wenn ihr außerhalb eigentlich auch im Stadion, wenn ihr nach Pace trainiert, dann nicht die aktuelle Pace euch anzeigen lassen, sondern die Durchschnittspace für diese einzelne Runde. Weil wenn ihr eine Belastung startet, ihr lauft 800 Meter, drückt ihr vorher auf die Uhr wird genullt und dann zeigt die Uhr die Pace an. Und dann aber nicht wirklich die Pace für die jeweilige Sekunde, in der ihr euch gerade befindet, sondern ja so ein Durchschnitt. Und das ist halt viel genauer. Früher gab es da oft wirklich so Abweichungen, dann ist die Pace gesprungen, keine Ahnung, 5 Minuten 10, 4 Minuten 40, 5 Minuten 30. Man hatte keine Ahnung, was man da macht. Und heute ist das dann eh schon durch das GPS beziehungsweise durch die 5 Navigationssatellitensysteme und das Multiband deutlich genauer. Aber wenn man dann noch diese Durchschnittspace anhat, dann hat man da wirklich die Pace stehen, die man gerade aktuell auch läuft.
Also na gut, dann will ich mich jetzt mal nicht so aufregen, weil eigentlich sagte ich ja, Pace hat dann auf der Bahn nichts zu suchen. Aber wenn die immer besser werden, doch, die Systeme, doch, doch. Ist das vielleicht wirklich sinnvoll? Vor allem, wenn viel los ist und man muss vielleicht auch mal eine Gruppe überrunden oder sowas. Ansonsten hat man ja auch noch die Zwischenzeiten. Also wenn ich zum Beispiel 4-Minuten-Tempo laufen will auf der Bahn, dann gucke ich, ob ich alle 100 Meter 24 Sekunden treffe. Wäre jetzt auch so ein Ding. Aber da kriege ich gerade ein Problem, weil ich werde immer älter. Und wenn man älter wird, werden die Augen schlechter. Aha. Und ich sehe tatsächlich nicht mehr alles, was ich sehen möchte auf meiner Uhr. Und da ist halt super, wenn man das dann vorprogrammiert, dass man ein akustisches und ein so ein Vibrationssignal hat. Und dann guckt man sich halt später mit Brille an, was man da gerannt ist. Und unterwegs hat man aber piep, piep, piep und man weiß, jetzt muss ich wieder schnell rennen.
Oder man stellt die Datenfelder entsprechend ein. Also das ist auch was, was viele nicht wissen, die packen ihre Uhr aus und nutzen sie halt so, wie sie im Karton war. Aber man kann auch sehr, sehr, sehr viel einstellen. Und beispielsweise hat man, wenn man die Uhr so standardmäßig nutzt, auf einer Seite beim Laufen 6 Datenfelder, keine Ahnung, Zeit, Pace, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Höhe und Temperatur, was weiß ich. Braucht man vielleicht ein paar Werte nicht von, man möchte aber unbedingt sehen, wie die Herzfrequenz ist, dann kann man das Datenfeld oder die Anzahl der Datenfelder ändern und beispielsweise sich nur Zeit und Herzfrequenz anzeigen lassen. Und dann werden die Datenfelder bei den allermeisten Uhren auch größer dargestellt. Und da hat man vielleicht auch kein Problem, ohne Brille das gut zu lesen.
Okay, ich bin in der Age Group 2 Datenfelder. Ich brauche noch nicht eins.
Ernsthaft?
Ich sehe alles bei 2. Nee, 3 kriege ich auch noch hin.
Ach krass. Ich hatte jetzt so bei meiner Coros Vertix 2, dieses riesen Klopper-Ding, was ich bei meinem letzten Ultra anhatte, hatte ich, weil ich alles auf einer Seite sehen wollte, hatte ich, glaube ich, 8 Daten auf einer Seite.
Ja, da müsste ich mit Brille laufen oder eine Lupe mitnehmen. Kannst vergessen. Aber wie gesagt, wir trainieren ja nicht unsere Augen und nicht unsere Technik, sondern unsere Beinchen und Hauptsache wir laufen. Aber jetzt mal trotzdem, denn jetzt werde ich ja auch aufgefragt, so Laufanfänger. Okay, und dann wollte ich mir noch eine Uhr kaufen. Welches ist denn die beste Uhr? Also
Lieblingsfrage,
was sagen wir denn da, lieber Henning? Was ist denn die beste Laufuhr?
Also die Frage bekomme ich auch mindestens 5-mal in der Woche gefühlt. Weil ich irgendwann mal so dumm war und angefangen habe, unter den Testberichten bei runnersworld.de meine E-Mail-Adresse zu hinterlassen und gesagt habe, okay, die Uhren sind so komplex, sie haben so viele Funktionen, ich kann, wenn ich meine Testberichte schreibe, ich kann nicht auf alles eingehen. Wenn ihr einzelne Fragen habt, schreibt mir. Naja, und viele haben dann nicht die Frage zu dieser einzelnen Uhr, die ich da gerade vorstelle, sondern stellen genau die Frage,
jeder Uhr?
Welche Uhr soll ich mir jetzt kaufen? Welche ist die beste? Finde ich super schwierig zu beantworten, weil es hängt wirklich davon ab, was für Bedürfnisse die Uhr erfüllen soll, beziehungsweise welche Bedürfnisse man selbst hat. Ist man jemand, der Ultramarathons läuft, braucht man eine Uhr mit einer langen Akkulaufzeit, logisch. Weiß man aber, dass man irgendwie ein schmales Handgelenk hat und einfach nur eine Uhr haben möchte, die bequem sitzt, die leicht ist und die wenig kostet, braucht man wieder eine andere Uhr. Also erstmal würde ich sagen, klärt die eigenen Bedürfnisse, dazu zählen eben Akkulaufzeit, dazu zählen die Funktionen. Brauche ich eine Navigationsfunktion, brauche ich Kartenmaterial? Also viele Uhren haben ja wirklich eine Navigationsfunktion, wo man Kartenmaterial hat, da kann man dann Routen raufladen, sieht jede einzelne Straße, weiß genau, wo man links und rechts abbiegen muss. Hervorragend, ich möchte nicht mehr ohne leben. Viele brauchen das natürlich gar nicht. Dann genau, Größe, Passform ist entscheidend und nicht zuletzt der Preis. Also es gibt Uhren für, ich sag jetzt mal, 400 Euro, die wirklich alles können. Und es gibt Uhren, die können das Gleiche, bestehen aber aus ein bisschen hochwertigeren Materialien und haben Funktionen, die man jetzt nicht unbedingt braucht, wie beispielsweise bargeldloses Bezahlen. Das ist so eine Kreditkarte, die kann man sich dann auf den NFC-Chip, wie auch bei seinem Handy, quasi in die Uhr packen. Ist manchmal praktisch, viele brauchen es nicht. Und die kosten dann 1.200 Euro. Ist immer so eine Frage, was brauche ich wirklich?
Und ich sagte ja, in der Regel sind es die Laufanfänger, die diese Frage stellen oder die jetzt sich erst seit Neuestem mit diesem Sport vertraut machen. Und die brauchen ja vielleicht nicht die detaillierteste Kartennavigation und den GLONASS-GPS.
Wobei, das haben sie inzwischen alle.
Das haben sie eh alle, okay. Sondern da geht es ja vor allem darum, dass sie überhaupt mal loslaufen und wenn sie ein bisschen systematisch trainieren, dann eine Stoppuhr anmachen, dass sie sehen, wie lange sind sie eine halbe Stunde unterwegs und im besten Fall eben den Puls messen. Und wie ist da deine Erfahrung mit, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit der Apple Watch zum Beispiel, die ja doch sehr viele haben und dann sagen, na, dann laufe ich mit der erstmal los. Die hat ja dann sogar auch in der App die Funktion, das als Laufeinheit abzuspeichern und so. Kann man damit arbeiten?
Auf jeden Fall. Apple Watch ist eine super Uhr zum Laufen, hat ein genaues GPS, also Streckenaufzeichnung, Pace-Angabe ist genau, hat sogar einen vergleichsweise guten optischen Herzfrequenzsensor, also der spinnt weniger häufig als der Sensor von anderen Modellen, das muss man wirklich so sagen. Ich finde bei der Apple Watch das Problem ist die Bedienung, weil sie hat halt nicht so wirklich Knöpfe, ne? Also diese drehbare Krone und viel wird über das Display gesteuert, da muss man dann also drauf gucken. Also man kann nicht einfach an der Ampel stehen bleiben und einen Knopf drücken, damit die Uhr pausiert, sondern man muss aufs Display irgendwie tappen. Mhm. Und dieses Display schaltet sich in der Regel auch automatisch aus, weil es so ein AMOLED-Display ist. Da muss man das erst so quasi bedienen, dass sie wirklich das Display angeht, weil nur dann kann man draufdrücken. Funktioniert, aufzeichnen kann man damit. Ich persönlich finde, es gibt bessere Uhren zum Laufen. Gerade auch was die Akkulaufzeit angibt. Es gibt ja die Apple Watch Ultra, die ist so ein bisschen größer und mit der kann man auch länger laufen. Ich würde behaupten, mit der normalen Apple Watch, die allermeisten haben, schaffen die wenigsten Marathon, weil die Akkulaufzeit einfach nicht darauf ausgerichtet ist, dass man 4 Stunden am Stück läuft.
Mhm. Mein Einwand wäre so ein bisschen, die Apple Watch habe ich ja als Tagesuhr an. Also ich habe gar keine, ich habe nämlich keine Erfahrung damit, deshalb stelle ich auch so dumme Fragen gerade. aber jetzt stelle ich mir vor, ich habe so eine Apple Watch und habe die immer an und bezahle sogar damit und trage die auch in der Nacht und so. Aber wenn ich dann Sport mache, hätte ich das Gefühl, ich mache jetzt in Straßenschuhen Sport. Also ich will doch dann zum Sport auch eine Sportuhr anziehen. So, das hieße jetzt, ich habe vielleicht immer die Apple Watch an, ziehe dann aber zum Sport meine Garmin-Uhr an. Kann ich dann trotzdem in einer App meine Schlafdaten und meine Sportdaten sammeln?
Du kannst deine Apple Watch oder dein Apple Watch-Konto mit dem Konto von Garmin koppeln. Das funktioniert. Und dann fließen die Daten da ein. Das geht
durch. Das ist dann ja echt ganz cool. Dann hat man alles so in einem Topf und muss aber nicht jedes Mal die gleiche.
Ja, wobei trotzdem ist dann wahrscheinlich am Ende das Problem, dass weder das Programm noch die Uhr so richtig erkennt, ist die Belastung da. Ich glaube, es wird nämlich dann wirklich nur die Einheit übertragen. Also wo bist du langgelaufen, mit welcher Herzfrequenz und wie schnell? Und nicht wirklich die Ermüdung, die daraus hervorgeht. Mhm. Habe ich tatsächlich aber selber noch gar nicht ausprobiert. Also wenn ich die Uhren teste, trage ich die immer für meist 2 Wochen dauerhaft und versuche dann aber gar nicht die Daten irgendwie zwischen Garmin und Apple und Polar hin und her zu schicken, sondern sammle alles bei Strava. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, Strava zu nutzen vor Ewigkeiten, weil ich halt es blöd fand, dass ich unvollständige Daten in den einzelnen Portalen hatte. Und genau, bei Strava ist halt von allen Herstellern läuft das da gesammelt rein. Ich würde den Leuten, die mit der Apple Watch laufen, empfehlen, einfach mal zu schauen, kommen sie damit klar oder nicht? Können sie damit die Funktion abdecken, die sie abdecken möchten? Wenn sie einfach nur laufen, Dauerläufe machen, wirklich auch da kommen wahrscheinlich 95% der Leute super damit klar. Geht es wirklich darum zu trainieren, selbstständig Runden zu nehmen, ist wahrscheinlich eine Uhr mit richtigen Knöpfen ein bisschen besser.
Ach, ich finde, man darf das ja auch in verschiedenen Motivationsstufen betrachten. Am Anfang ist man motiviert, dass man überhaupt läuft. Dann kriegt man das hin mit dem Training und steuert das über seine Apple Watch. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dann braucht man irgendwie so einen Kick. Und das ist ja dann vielleicht der Moment, wo man sich eine richtige Laufuhr kauft. Und
das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört, dass Leute sich quasi mit so einer Uhr, ja, keine Ahnung, so selbst belohnen oder einfach so ein bisschen, ja, sowas ans Handgelenk schnüren, wo sie wissen, boah, das ist das Ding, das will ich zeigen. Ich bin Läufer, damit geht's jetzt vor die Tür und raus.
Also da widerspreche ich dir. Ich glaube nicht, es ist, das will ich zeigen. Es ist kein Statussymbol, sondern es ist eher, ich habe da jemanden bei mir, der hilft mir beim Laufen, sagt mir, wie ich drauf bin und ich kann mich nach dem Laufen auch noch stundenlang damit auseinandersetzen und über meinen Lauf nachdenken. Also es, ich glaube, da wird die Technik so ein bisschen zum Laufbuddy auch. Also es ist auch Statussymbol, ja. Guck mal, meine tolle große Uhr. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es für einen selbst umso, jetzt habe ich noch mehr Spaß, weil ich so ein tolles technisches Gadget habe.
Ja, und den Spaß hat man vor allen Dingen, wenn man das beherzigt, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wie funktioniert die Uhr? Kann ich sie wirklich bedienen? Passt sie zu mir? Ist sie bequem? Dann macht eine Uhr auch Spaß und ärgert einen nicht. Also man muss sich wirklich auf die Uhren einlassen. Also ich kenne viele, die, früher gab es ja nur Polar. Dann haben die 10 Jahre lang Polar getragen. Und irgendwann hat Polar so ein bisschen den Anschluss verloren. Inzwischen haben sie den Anschluss aber wieder hergestellt. Aber es gab so eine Zeit, da war Polar wirklich nicht auf Höhe der Zeit. Und dann gab es viele Leute, die einfach dann gesagt haben, okay, ich probiere jetzt mal Garmin aus. Und die waren verzweifelt, weil die Bedienung auf einmal eine andere war, ne? Weil die Bezeichnungen eine andere waren. Und da muss man sich natürlich drauf einlassen. Also wenn man irgendwie mal die Uhr wechselt oder eine Uhr zum ersten Mal nutzt, das ist halt, ja, ist halt was anderes.
Ach, das ist wie Gehirnjogging, finde ich. Das ist wie wenn du von Android auf Apple wechselst. Also da muss man halt mal die Gehirnzellen einmal ein bisschen nach rechts verschieben und dann funktioniert das schon. Aber apropos Technical Gadgets, es gibt doch so Brillen, wo du in der Brille deine Daten der Uhr ablesen kannst. Stimmt das? Weil du merkst, ich kenne mich null aus damit, hörte aber davon.
Du hörtest davon, ja, du hörtest richtig. Also es gibt es, gibt so ein paar Hersteller, Engo irgendwie, Oakley, Jilbo, die alle haben solche Modelle oder hatten solche Modelle mal im Angebot. So richtig durchgesetzt hat sich das meines Erachtens nach nicht. Die waren auch alle oder koppeln sich alle mit der Uhr. Also was man...
Ich glaube, Engo, was du gerade genannt hast, die habe ich jetzt neuerdings nochmal gehört. Ich glaube, die versuchen es gerade nochmal damit auf den Markt zu kommen.
Jilbo macht es auch noch. Bei Oakley bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Oakley hat das mal in der Vergangenheit gemacht. Da hatten wir auch so ein Produkt mal in der Redaktion. Ist dann so eine Sonnenbrille, sieht aus wie eine Oakley-Sonnenbrille, also ziemlich fancy, immer so ein bisschen sehr sportlich.
Schnelle Brille halt.
Schnelle Brille halt, genau. Aber genau, im Inneren ist so ein Head-Up-Display, wie man es vielleicht auch vom Auto kennt, wo dann in der Windschutzscheibe so ein paar Daten stehen. Diese Daten sieht man dann halt beim Laufen sehr gut, die kommen über die Uhr. Die werden quasi sich...
So, letzter Kilometer, 5,38.
Genau, aktuelle Pace, Herzfrequenz.
Puls. 148.
Genau, da muss man halt nicht auf die Uhr blicken. Kennt man auch vom Schwimmen. Also viele haben das beim Schwimmen in ihrer Schwimmbrille. Da ist es ja auch schwierig, auf die Uhr zu gucken im Wasser. Und die sehen dann beim Schwimmen, okay, wo ist Herzfrequenz, wie welche Pace schwimme ich da? Ja, das gibt es auch eben in der Sonnenbrille fürs Laufen oder Radfahren. Ich persönlich braucht das nicht, aber für Leute,
also ich
die
als
das wünschen,
angehende Läuferin mit Sehschwäche, ich finde das gerade sehr interessant. Ich werde mir das mal zu Gemüte führen.
Ja,
oder
da ist halt die Frage. Ich glaube nämlich nicht, dass du dann auch noch da eine Sehstärke reinbekommst in deine Brille.
Nee, aber wenn es groß genug ist, also ich stelle mir das so vor, es gibt doch so neue Autos, wo das vorne im Auto dann so auf der Windschutzscheibe steht, wie schnell du fährst. So stelle ich mir das auf dem Brillenglas vor.
Genau.
Und wenn das groß genug ist, also Puls 172, werde ich ja wohl noch erkennen können.
Ja, vielleicht wird es Zeit, dass wir da nochmal einen Test machen und solche Brillen mal ausprobieren. Das Ding ist halt, Nachteil, es muss die Sonne scheinen, weil es sind alles, glaube ich, Sonnenbrillen.
Ach so.
Und nicht, also ich, so jetzt gerade.
Aber es gab, also von Rudy Project gab es doch mal so Brillen, die dann im Dunkeln hell wurden und in der Sonne dunkel wurden. Das muss dann halt so eine Brille sein, die dann aufhält.
Das können viele, viele Brillenhersteller, diese reaktiven Gläser, genau so heißt es, die auf UV-Licht reagieren und genau, wenn wenig UV-Licht da ist, dann halt klar werden, damit man auch nachts oder im Dunkeln was sieht. Und sich abdunkeln, wenn halt die Sonne scheint. Vielleicht funktioniert das dann auch mit diesen Displays, Head-Up-Displays in der Uhr. Keine Ahnung. Wir sollten die mal testen. Ich stammel mir hier was weg und muss gestehen, ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich weiß, das gibt es. Ich sehe für mich persönlich da den Nutzen nicht, aber vielleicht überzeugt mich ja der Test eines Besseren.
Och, also wie gesagt, als kleine technische Neuerung, da sind wir doch auch happy, wenn wir mal was haben, was den Markt so ein bisschen aufmischt, wenn es denn den Markt aufmischt. Weißt du, was ich gern hätte? Ich hätte gerne, weil ich nehme oft mein Handy mit und will dann für Strava ein Strava-Bild von dem Lauf, ja, weil für mich ist dann Strava wie so ein Tagebuch.
Ich weiß, was kommt.
Und dann gucke ich, ach, ja, ich will mein Handy gar nicht mehr mitnehmen, brauch's aber, weil ich ja ein Bild machen will. Man müsste in der Uhr oder in der Brille so ganz kleine Kameras haben und dann läuft man gerade über so einen Bergrücken und guckt in den Sonnenuntergang und sagt, oh, das Bild möchte ich nachher bei Strava dann zu diesem Lauf machen und drückt kurz auf den Knopf. Dann hat man natürlich nicht in Posterqualität, sondern man hat dann vielleicht ein leicht verpixeltes Bild von dem Sonnenuntergang am Bergrücken. Aber man muss eben kein Gerät mitschleppen. Gibt's das nicht schon vielleicht?
Gab es, ist meine Antwort.
Echt?
Ja, also gibt's wahrscheinlich auch noch tatsächlich inzwischen so ein paar Smartwatches, die diese Funktion haben. Vor ein paar Jahren gab es aber, ich glaube, es war von Google, gab es so eine Smartwatch mit eingebauter Kamera. Da konnte man Fotos mitmachen. Hat sich in keinster Weise durchgesetzt. War ein totaler Rohrkrepierer. Ich glaube, die Qualität der Fotos war einfach grauenhaft. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich inzwischen die Technologie da vorangeschritten ist und bessere Linsen, bessere Sensorik das möglich machen müssten eigentlich, dass man auch eine gute Kamera oder eine vergleichsweise gute Kamera in so eine Uhr hineinbekommt und dann so aus dem Handgelenk gefeuert man ein Foto macht. Gibt es aber keine Entwicklung in die Richtung.
Also mein Wunsch rührt nämlich noch von woanders her. Ich als Coach plädiere ich dafür, dass der Dauerlauf wieder mehr zum Dauerlauf wird. Also wenn ich in den Plan schreibe, 60 Minuten ruhiger Dauerlauf, dann wünsche ich mir, dass man losläuft und genau eine Stunde ohne Pause, ohne stehen zu bleiben, durchjoggt.
Also dauernd keine Fotos läuft. Machen.
Keine Fotos machen, eigentlich auch nicht Pipi machen, das möglichst vorher erledigen, eigentlich auch nicht großartig an irgendwelchen Ampeln stehen bleiben und wenn man doch steht, also man soll natürlich stehen bleiben, wenn rot ist, ja, aber da weiter in Bewegung bleiben, einfach damit wir trainieren, eine Stunde auf einem gewissen Niveau unseren Puls zu halten. Das ist so ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Jahren. Es wurde immer mehr zur Mode, dann hier eben erst nochmal zum Lauftreff und da dann 10 Minuten warten, bis alle da sind und dann weiterlaufen und dann ziehe ich mir nochmal ein trockenes T-Shirt an und dann mache ich nochmal 3 Fotos und dann war ich 1,5 Stunden unterwegs, aber gelaufen wurde davon irgendwie 40 Minuten.
So. Mit dem Thema des Podcasts hat das jetzt aber nichts zu tun, oder?
Nee, deshalb, ich höre jetzt auch schon wieder auf, aber deshalb wünsche ich mir ein technisches Gadget, dass man eben ganz schnell Fotos machen kann.
Ach so, so
ohne
meinst du
dabei
das
Handy zücken
zu müssen.
Ich dachte,
du bist jetzt einfach nur so.
Jetzt habe ich es auch schon.
Ich dachte, du wärst jetzt einfach nur so im Rant-Modus und willst.
Nee, ich bin nicht im Rant-Modus. Ich wollte als Coach nur einen Appell loswerden.
Ja, ja, ja. Also vielleicht sieht man das irgendwann mal wieder. Ich habe keine Ahnung. Also mir fällt gerade derzeit keine, also von den Sportuhren, die wirklich Lauf- und Sportuhren sind, da gibt es keinen Hersteller, der das macht. Vielleicht gibt es so die ein oder andere Smartwatch, die eine Kamera integriert hat. Aber getestet habe ich da keine. Und ja, inwieweit die sich dann auch zum Laufen eignen, keine Ahnung. Müsste man auch mal schauen, was es da so gibt. Was es ja inzwischen immer mehr gibt, und das ist eine Frage, die ich häufig bekomme, du wahrscheinlich gar nicht so häufig, ist so die Frage nach der Display-Technologie. AMOLED-Displays, ich habe es vorhin schon einmal kurz erwähnt, bei der Apple Watch beispielsweise, die verbreiten sich ja mehr und mehr. Also es gibt heute fast kein...
Display heißt das Glas.
Das Uhrendisplay, genau. Also das Display der Uhr. Das waren früher ja diese pixeligen, so grünstichigen, oft schwarz-weiß einfach nur.
Ah, nicht das Glas, sondern das Display
wirklich
an sich.
Das Display, die Anzeige, genau. Mhm. Also wodurch du siehst, was die Uhr dir zeigen möchte. Das waren früher so pixelige Geschichten, sind heute halt sehr hochauflösende AMOLED-Displays, wie man sie auch aus Smartphones kennt. Und das setzt sich mehr und mehr durch. Da kriege ich persönlich auch häufig die Frage, brauche ich das? Sollte ich mir eine Uhr mit Memory in Pixel, so heißt die alte Technologie, oder eben AMOLED-Display kaufen? AMOLED hat einen Nachteil. Das sieht zwar super aus, schöne Farben, knackig, scharf, aber verbraucht sehr, sehr viel Strom. Also jede Uhr, die halt rauskommt mit eben so einem AMOLED-Display im Vergleich zu einem Memory in Pixel-Display, hat eine deutlich geringere Akkulaufzeit. Das ist dann, was ich vorhin meinte, persönliche, individuelle Bedürfnisse einmal abklären. Was möchte ich? Möchte ich die lange Akkulaufzeit oder möchte ich ein AMOLED-Display? Die meisten kommen mit der Akkulaufzeit auch bei den kleineren Modellen mit AMOLED-Display auf jeden Fall aus. Es sind so zwischen 10 und 20 Stunden, die meisten so am Stück dann aufzeichnen können. Also ich glaube, es gibt keinen Marathon auf der Welt, der eine Zielschlusszeit von 10 Stunden hat. Also damit kann man auf jeden Fall gut Marathon laufen. Trotzdem muss man sie halt häufiger einfach aufladen.
Aber ich stelle mir vor, dass beim AMOLED-Display die Kartendarstellung zum Beispiel auch eine bessere ist.
Auf jeden Fall, genau. Also wenn man eine Uhr hat mit Kartennavigation und im Zweifel wie bei Garmin ja sogar noch mit Straßennamen drin und Point of Interest, also richtig detailliertes Kartenmaterial, dann ist so ein hochauflösendes Display natürlich super, weil man da sehr, sehr viel drauf
aber
erkennt.
Da habe ich dann natürlich das Problem, wenn ich jemand bin, der eine Uhr mit gutem Kartenmaterial braucht, bin ich meistens auch jemand, der sehr lange läuft, weil er irgendwelche Ultrastrecken läuft. Und dann ist es blöd, wenn die Akkulaufzeit bei dem AMOLED-Display nicht so lang ist. Wie lang ist die denn dann so ungefähr im Track-Modus?
Hängt wirklich davon ab, welches Modell man nimmt. Also es gibt Modelle, ich sag jetzt mal Polar Vantage M3. Das sind so, jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, so 10 bis 15 Stunden, dann ist sie leer. Und dann gibt es Modelle wie die neue Garmin Fenix 8, die hält, wenn man die große nimmt, wahrscheinlich so 40 Stunden durch, trotz AMOLED-Display.
Wenn man durchläuft?
Ja. Weil
das reicht ja schon fast für ein Ultra Trail du Mont Blanc.
Genau. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wenn man wirklich so ganz, ganz lange Abenteuer läuft, entscheiden sich die meisten wahrscheinlich dann doch für eine Uhr mit einem herkömmlichen Display. Es gibt aber fast nur noch neue Modelle mit diesem AMOLED-Display. Also bei der Garmin Fenix 8, eigentlich so die Outdoor-Uhr auf dem Markt. Die Fenix-Modelle der vergangenen Jahre waren immer die beliebtesten Uhren. So der Trail- und Ultraläufer wegen der langen Akkulaufzeit, da hat Garmin jetzt auch zum ersten Mal gesagt, okay, wir spendieren ein AMOLED-Display. Die haben aber beide Technologien verbaut. Einmal gibt es die mit einem herkömmlichen Display, Memory in Pixel, und eben mit dem neuen AMOLED-Display, weil sie halt wussten, wir wollen neue Kunden dazu gewinnen und unsere alten Kunden natürlich, die lange Akkulaufzeit mögen, nicht vergraulen. Einen Nachteil haben AMOLED-Displays aber, um so ein bisschen die Akkulaufzeit zu schonen oder zu verlängern, schalten die sich standardmäßig ab. Also so im Alltag schalten die sich immer ab. Also man schaut auf die Uhr, sieht gar nichts. Erst wenn man dann die Hand dreht oder drauf tippt oder einen Knopf drückt, schalten die sich ein. Das ist im Alltag vielleicht noch verkraftbar, wobei mich nervt es manchmal, wenn ich abends die Zähne putze und wissen möchte, wie lange ich jetzt schon putze und wie viele Sekunden noch und auf die Uhr blicke und sehe nichts, ist das ein bisschen blöd. Beim Sport ist es natürlich auch blöd. Also man muss dann immer den Arm anheben und im Zweifel, wenn das Display dann nicht reagiert, wenn die Uhr die Armbewegung nicht erkannt hat, blickt man auf ein schwarzes Display und hat keine Infos.
Ah.
Das kann man einstellen. Man kann sagen, lass das AMOLED-Display an, also dauerhaft an.
Zumindest während der Einheit.
Während der Aktivität, so mache ich das. Also ich nutze gerade eine Coros Pace Pro, die hat so ein AMOLED-Display. Und genau, im Alltag schaltet sich das ab. Während der Aktivität habe ich es eingestellt, dass es dauerhaft an ist. Es dimmt dann immer noch ab, aber man erkennt immer, wenn man auf die Uhr blickt, was man halt sehen möchte. Ist aber manchmal ein bisschen nervig.
Ja. Oder man kriegt so ein bisschen den Reminder, guck doch nicht so oft auf die Uhr. Wenn man dann drauf guckt und man sieht erstmal nichts und muss noch viel aktiver gucken, damit man was sieht, dass man dann wie bei so einer App, die einem in sozialen Medien sagt, willst du wirklich auf Instagram gehen? Bist du dir sicher? Die Uhr so ein bisschen wild. Also ich kenne das, wenn man müde wird, dass man dann umso öfter auf die Uhr guckt. Warum auch immer. So als
Wann ist es vorbei?
Genau, dass die Uhr einem da so ein bisschen sagt, brauchst gar nicht drauf gucken, lauf doch einfach weiter.
Ja, es gibt natürlich auch gute Gründe, auf die Uhr zu schauen, wenn man eben ein Intervalltraining macht und wissen möchte, okay, wie schnell bin ich unterwegs oder wie weit ist es noch, wenn man es jetzt nicht auf der Bahn macht. Das muss man einfach wissen. Also da kann man nicht sagen, MIP ist schlecht und AMOLED, das Neue, ist gut. Es hängt so ein bisschen davon ab, was man halten möchte. Also ich kenne viele, die sagen, nachdem sie ein AMOLED-Display hatten, es hat ein bisschen gebraucht, bis sie davon überzeugt waren, aber irgendwann wollten sie da nicht mehr zurück zu der alten Display-Technologie, weil es so ein bisschen ist wie so eine Zeitreise zurück in Zeiten, wo man noch Schreibmaschine benutzt hat. Also es wirkt ein
Aber das war jetzt mal eine super wertvolle Aufklärung, weil ich glaube, das haben viele, so wie ich, gar nicht gewusst. Und wo wir jetzt gerade bei dem Punkt Beratung sind, bei den Laufschuhen ist es ja relativ wichtig, dass man zum Einzelhandel geht und sich gut beraten lässt. Das kriegt man online nicht alles hin, auch wenn man bei euch den Shoestay Tuesday jeden Dienstag sich anguckt und über die Laufschuhe viel erfährt. Aber würdest du sagen, bei einer Uhr reicht es, wenn man sich einmal so durch verschiedene Foren klickt und Tutorials anguckt, um sich dann online seine Uhr zu kaufen? Oder würdest du auch sagen, geh zum Einzelhandel und lass dich beraten?
Ich glaube, so richtig Alternativen hat man nicht, ne? Also ich kenne jetzt keinen Händler, der mehr als zwei Uhrenhersteller anbietet. Mag es sicherlich geben. Meldet euch, wenn ich hier gerade Stuss erzähle, liebe Laufshops überall in Deutschland. Aber meist haben die Garmin, meist haben sie Polar und das war es dann auch schon. Und da hat sich der Vertrieb schon sehr zum Online-Vertrieb hin entwickelt. Und ja, genau, da muss man sich dann vorher informieren, Testberichte lesen, wie ich sie schreibe, wie auch viele andere sie schreiben und veröffentlichen und da einen Eindruck eben von den jeweiligen Modellen bekommen. Das wäre so mein Rat.
Zumal das Thema Garantie mittlerweile auch online sehr toll gelöst wird von verschiedenen Firmen. Also wenn man dann da den Technical Support kontaktiert und eine RMA-Nummer bekommt, dann kriegt man sein Gerät auch ersetzt, wenn es kaputt ist oder vor dem Garantiefall eben den Geist abgibt. Wobei, wie gesagt, ich will den Einzelhandel jetzt gar nicht dissen, aber das ist tatsächlich online, gibt es da tolle Lösungen mittlerweile.
Ja, es ist halt wie so oft, ne? Also online ist die Auswahl eben größer. Wenn du in den Shop gehst, dann haben sie deinen Schuh vielleicht nicht in deiner Größe da und sagen dann, ja, wir können dir den bestellen. Dann denkst du, ja gut, das hätte ich auch selber machen können. Das ist halt schwierig. So ist die Situation, wenn man natürlich den Einzelhandel da stärken möchte und im Zweifel auch noch vor Ort die Beratung haben möchte, möchte ich jetzt die Garmin 265 oder die Garmin 965, weil im Zweifel klingen die auf den ersten Blick super, wenn man da in den Laufladen geht und die man weiß, die vertreiben Garmin, dann findet man dort sicherlich auch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit der nötigen Expertise. Und dann bekommt man hoffentlich eine gute Beratung. Kann die Uhr natürlich auch mal anprobieren und sehen, okay, ist doch ein bisschen groß. Das hat dann natürlich auch schon Vorteile. Dann einfach mal auf der jeweiligen Herstellerseite checken, wo wird die Uhr denn eigentlich vertrieben? Gibt es einen Laufladen, der Koros vertreibt beispielsweise?
Ja, und steht und fällt ja dann auch mit dem Einzelhändler, der Einzelhändlerin, meine Kaufentscheidung, wenn das jemand ist, der dann sogar gewillt ist, mir die Basics meiner Uhr im Geschäft noch zu erklären, damit ich direkt loslegen kann und so, das ist ja dann tatsächlich Gold wert. Also da lohnt sich's, glaube ich, dann von Mensch zu Mensch mal zu checken, ob es nicht sinnvoll ist, das im Laden zu kaufen und nicht und nicht online und dann kriegt man es vom Postboten gebracht und der erklärt einem die Uhr nämlich nicht.
Schwierig, ich glaube nicht. So, haben wir noch Fragen, die häufig auftreten, die häufig kommen?
Wie viel Geld würdest du denn Minimum ausgeben, um eine halbwegs anständige Laufuhr? Also klar, man kann mit der Stoppuhr laufen, die kostet 15 Euro im Souvenirshop, ja. Aber die halt GPS auch hat und den Puls misst. Was muss man da mindestens berappen?
Ja, ich glaube, man kommt nicht unter 250 Euro. 250 Euro ist so der Einstieg, aber das sind dann nicht wirklich Uhren, wo man so denkt, ah, das ist ein Kompromiss, sondern das sind richtig gute Uhren. Die können alles, die haben genaueste GPS- und Multiband-Technologie inzwischen, alle möglichen Funktionen an Bord, Navigationsfunktionen an Bord, können eben auch deine Herzfrequenzvariabilität messen, deinen Schlaf aufzeichnen. Alles ohne Probleme, also zum Beispiel absoluter Preis-Leistungstipp, können wir an dieser Stelle, glaube ich, sagen, ist in meinen Augen die Koros Pace 3. Kostet 249 Euro, ist super leicht, lange Akkulaufzeit, sehr genaue Aufzeichnung und ja, besteht halt aus Kunststoff und es wirkt halt, was wir vorhin schon hatten, so ein bisschen vergleichsweise billig, aber ist eine Mega-Uhr. Gibt es in 1000 Farben und kann man absolut empfehlen.
Ein Thema noch, wir haben ja schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen, wobei du gesagt hast, ist schon Gegenwart mit Darstellungen in der Brille und so. Was ist mit Uhren, die eventuell sogar, ich sage jetzt mal, groß Blut abnehmen. Also ich hatte mal von Super Sapiens diesen Sensor, der die Glucose im Blut gemessen hat. Ich glaube, die gibt es mittlerweile so für Sportler auch nicht mehr. Aber ist das ein Gedanke, dass die Uhr vielleicht am Ende sogar auch Laktat misst oder eben meinen Blutzucker?
Ja.
ist da was in der Mache? Weißt du da was?
Also Laktatmessung ist tatsächlich in der Entwicklung. Heißt es seit quasi 5 Jahren, nächstes Jahr kommt das. Also es gibt Hersteller, die entsprechende Sensoren entwickeln und in Uhren packen möchten, dass man eben nicht nur während des Laufens sieht, mit welcher Herzfrequenz ist man unterwegs, sondern wirklich auch, wie hoch ist das Laktat im Blut. Laktat, ganz kurz erklärt, ist so ein Indikator für die Belastung, für den Stoffwechsel. Hohes Laktat bedeutet, man ist im anaeroben Bereich unterwegs, also es benötigt sehr viel Energie und irgendwann kann man nicht mehr, und wenn man eben mit niedrigem Laktat unterwegs ist, kann man stundenlang laufen, ist einfach noch ein Parameter, der Auskunft über die Belastung quasi liefert. Und ja, irgendwann wird das kommen, davon bin ich überzeugt. Ob das in den nächsten 2-3 Jahren der Fall sein wird, ich weiß es nicht, weil soweit ich das verstehe, müssen die Sensoren wirklich in die Haut. So wie bei diesem Super Sapiens-Sensor, den du da vorhin erwähnt hast, dieser Glykogensensor, der den Blutzuckerspiegel eben misst, der auch, glaube ich, aus der tatsächlich wenn man blutzuckerkrank ist?
Wenn aus der Diabetes, genau. Aus dem Diabetesbereich kommt genau. Das, genau.
Genau, da kann man quasi dann übers Handy oder eben die Uhr den Blutzuckerspiegel ablesen. So müsste es bei Laktat auch sein, weil Laktat ist etwas, was im Blut schwimmt, sage ich jetzt mal. Das ist der Milchzucker, der ist im Blut. Und den kann man ja nicht von außen messen. Und ich glaube, die Technologie, die ja jetzt gerade so erforscht wird, ist tatsächlich von außen das in irgendeiner Form erkennen oder über Schweiß. Das ist auch noch so eine Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, und das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, irgendwann werden wir so Biochips, Biosensoren in unserem Körper tragen. Und alle möglichen Daten darüber ablesen können und auch dann zum Arzt gehen. Und der Arzt muss dann kein Langzeit-EKG machen, sondern kann den Chip auslesen, wie man es vom Tierarzt auch kennt, wo dann alle möglichen Informationen über den Hund quasi drinstehen. Ich glaube, sowas kommt irgendwann. Und dann hat man Sensoren, die die Sauerstoffsättigung messen können, den Blutzucker messen können. Und das kann man dann für die Gesundheit nutzen und für den Sport. Da bin ich mir relativ sicher, dass das irgendwann kommt.
Also ich fände es auch sehr interessant, weil es ist tatsächlich dann so, der Gucker unter die Haut ist dann so einen Schritt weiter als das, was eben bisher so gemessen wird. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir uns in den Camps an die Laktatmessung bisher noch nicht rangetraut haben. Wir machen in den Camps, wenn wir eine Art Leistungsdiagnose machen, einen maximalen Herzfrequenztest. Aber beim Laktat ist es so, dass die Fehlerquellen einfach sehr hoch sind. Ist das Blut zu lange am Sauerstoff? Sind die Werte verfälscht? Nehme ich nicht im richtigen Moment Blut ab? Ist der Wert verfälscht? Dann muss ich überhaupt erstmal Blut abnehmen. Das kann ich auch nicht einfach so. Ja, ich kann nicht als Coach hingehen und sagen, ich piekst jetzt meinen Finger. Also das muss alles rechtlich entsprechend abgeklärt werden. So, also das, deshalb ist die Laktatmessung zwar ein toller Parameter für uns, aber ja bisher ein bisschen unbrauchbar gewesen. Wenn es jetzt aber eine Technologie gibt, die das Reihaus und zuverlässig und super liefert, wäre ich als Coach nicht undankbar.
Ja, genau. Ich glaube, es würde viele, viele tatsächlich interessieren, viele wahrscheinlich auch abschrecken. Also gibt ja durchaus auch Leute, die jetzt schon, keine Ahnung, während irgendwelchen Impfungen Angst davor hatten, dass ihnen ein Chip implantiert wird. Ich glaube, für die ist das dann nichts.
Es muss ja niemand.
Genau, ich persönlich fände das auch tatsächlich sehr spannend. Ich frage mich eh, warum das nicht so einfach auch der Identifikation halber standardmäßig gemacht wird. Man kommt auf die Welt, Chip rein und dann weiß man, okay, das ist der Henning, und den kann man dauerhaft nachverfolgen. Ich glaube, für viele ist das, was Datenschutz angeht, ein absoluter Albtraum. Ich habe da irgendwie keine großen Probleme mit. Aber ich glaube, diese Biosensoren, die sind in der Entwicklung, definitiv. Und irgendwann kommen die für bestimmte Einsatzzwecke. Wie weitreichend die dann sein werden und wie vielfältig, das wird man dann sehen. Aber ich glaube.
Und alle Daten mit auf die digitale Gesundheitskarte, damit die Apothekerin, der Apotheker schon weiß,
genau,
ob derjenige Kopfschmerztabletten nehmen darf oder nicht.
Der gläserne Patient.
Ja. Genau. Ja, aber das sagte ich ja vorhin, wir lieben ja unsere Uhren auch deshalb so, weil sie uns Auskunft über uns selbst geben, ja. Und je besser diese Daten sind, die sie da über uns preisgeben, umso mehr habe ich doch davon. Die Frage ist, was mache ich dann mit diesen Daten? Schenke ich die der ganzen Welt und jeder darf mal reingucken, oder mache ich das nur mit mir und meinem Trainer oder sonst wem?
Das ist natürlich generell eine Frage, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man einen Lauf trackt und den hochlädt bei Garmin, Polar, Strava, whatever, und seine Freunde schauen da drauf, dann ist das natürlich ein eigentlich sehr intimes Wissen, was man da teilt, sehr intime Daten, die man teilt. Ist immer im Einzelfall die Frage, stört das einen nicht? Viele stört es nicht. Viele haben damit ein Problem, aber da kann man ja wirklich selbst entscheiden, teilt man die Daten mit anderen oder nicht. Was man sagen muss, wenn man all die Funktionen einer Uhr nutzen möchte, und dazu zählen auch die Funktionen nicht nur der Uhr an sich, sondern des ganzen, ja, der ganzen Infrastruktur. Also
Community?
Ja, nee, gar nicht die Community, sondern die Infrastruktur, die die App liefert, der Hersteller der Uhr liefert, dann muss man die Daten teilen, zumindest mit dem Hersteller der Uhr. Ne? Die werden natürlich anonymisiert gespeichert und sind nicht für die Öffentlichkeit abrufbar, wenn man das nicht möchte. Aber wenn man einfach nur die Daten auf seiner Uhr lässt, hat man da nicht viel von. Also man muss das schon eben über Cloud-Dienste ins Internet hochladen und schauen, was dann da mit den Werten berechnet wird. Gibt auch viele, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass meine Daten da ins Internet kommen.
Was ich total legitim finde, dann sollte man sich aber so viel damit beschäftigen, dass man weiß, wo man das Schlösschen wieder zumacht, damit die Daten nicht überall rumschwappen.
Genau. Kann man alles machen, kann man alles datenschutzrechtlich relativ sicher machen und man muss da nichts mit der Öffentlichkeit teilen. Aber so ein bisschen sich öffnen muss man auf jeden Fall, wenn man all das nutzen und haben möchte.
Nutzen will, ja. Genau. Sag mal, eine allerletzte Frage fällt mir gerade noch ein. Hat zwar nichts mit Uhren zu tun, aber mit Ringen. Es gibt doch diesen, ist der Oura-Ring? Also ein Ring, der am Finger den Puls misst, Oura. Ja. Ich habe erfolglos versucht, mir mal so einen zu besorgen, um den zu testen. Bisher eben noch nicht hingekriegt. Ich würde nämlich gerne mal wissen, ob die funktionieren und warum die nicht beim Sport noch viel mehr Einzug halten als Pulsmessgerät.
Ja, ich kenne viele Leute, die so einen Ring nutzen. Das ist vor allen Dingen so ein Activity- und Schlaftracker.
Genau,
ist halt ein Ring, sitzt wie ein Ring am Finger, hat winzig klein auch einen optischen Herzfrequenzsensor, misst über Sensoren, Elektroden auch die Herzfrequenzvariabilität, Körpertemperatur und soll das auch sehr genau tun, weil er eben ja relativ wackelfrei da am Finger sitzt und man ihn auch nicht abnimmt. Ne? Also außer man muss ihn aufladen, aber ich glaube, die halten 1-2 Wochen und obwohl sie so klein sind, ist es wirklich eine erstaunlich lange Akkulaufzeit, finde ich. Und genau, die Daten werden dann auf das Smartphone in die App übertragen und da kann man dann alles ablesen. Also der Ring selbst hat kein Display. Aber die Funktionen, die dieser Ring einem liefert, die stecken heute in jeder Uhr, in jedem Fitnessarmband, in jeder Smartwatch. Also ich sehe da nicht den Mehrwert. Das ist meines Erachtens für Leute, die entweder dieses Interface mögen, weil die Daten da besonders toll aufbereitet werden, ähnlich wie bei Whoop, wo auch ja viele das nutzen. Letztlich ist es aber auch nur ein Activity- und Schlaftracker, der die Herzfrequenz misst, der die Herzfrequenzvariabilität misst und der einem dann Rückmeldung über das eigene Verhalten, über das eigene Befinden liefern soll. Können heute auch jede Uhr, mit der man eben auch Sport macht. Und das ist halt eine Funktion, das kann dieses Whoop-Armband nicht, das kann dieser Oura-Ring nicht. Die trägt man einfach und muss dann schauen, wenn man es mit dem Smartphone auswertet, was bei rumkommt.
Okay, wenn ich jetzt Wunschkonzert habe, dann wünsche ich mir von Garmin, dass sie so einen Ring entwickeln. Und ich habe immer den Ring an, der misst halt rund um die Uhr meinen Puls. Und nur wenn ich laufen gehe, ziehe ich die Uhr an, als Laufuhr. Und dann hat er aber trotzdem all meine Daten, die er über den Ring und über die Uhr sich holt, in der App und legt die zusammen und so. Weil dann brauche ich nicht nachts die Uhr tragen, habe aber trotzdem eine lückenlose Analyse meiner Herzfrequenzdaten, so. Ja. Das fände ich cool.
Das wäre eine Möglichkeit. Dann müsste, genau, wenn das System dann untereinander kompatibel ist, wenn der Datenaustausch.
Das ist, da soll ein Garmin-Ring sein, sage ich mal. Dass ich auch kein Oberarmgurt dann beim Sport tragen muss, sondern habe dann quasi die Pulsmessung immer am Ringfinger. Ja.
Ich glaube, man würde verrückt, wenn man jetzt eine Polaruhr trägt dauerhaft, so ein Oura-Ring und noch so ein Whoop-Armband und dann versucht, all das morgens auszuwerten. Ich glaube, das ist anstrengend. Das würde ich,
auch verrückt.
Würde ich nicht unbedingt raten. Dann würde ich auch sagen, ey, lass den ganzen Kram und hört auf dein Körpergefühl.
Und sag mal, was sich auch nicht so richtig durchgesetzt hat, ist die Pulsmessung über Ohrgeräte. Also ich weiß, es gibt Hörgeräte von Leuten, die schwerhörig sind, die auch den Puls messen und über die man auch telefonieren kann und Musik hören kann. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die als Sportgeräte, also dass ich mir quasi Kopfhörer, um beim Joggen Musik zu hören, und der Kopfhörer misst auch meinen Puls.
Das gibt's
nicht, oder?
Es gibt doch, es gibt Sportkopfhörer, die so ein paar Knochenschallkopfhörer, die messen auch den Puls, die haben auch so einen optischen Sensor und messen dann quasi hinterm Ohr den Puls, die Herzfrequenz. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das mal ausprobiert und gesehen habe. Ich komme gerade nicht auf den Namen des Herstellers, muss ich gestehen.
Waren das nicht Shox? Hießen die
Shox? Kann sein, dass das direkt von Shox war. Genau, die machen ja auch heute noch Kopfhörer. Ich glaube, das hat sich nicht durchgesetzt, die Art und Weise der Pulsmessung da hinterm Ohr. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass in der Hinsicht da im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr irgendwelche neuen Produkte auf den Markt gekommen sind, die das können.
Wie gesagt, ich wünsche mir wenig Technik am Körper und trotzdem Aussagen über all meine Daten von den paar Geräten, die man dann am Körper trägt.
Läufst du eigentlich immer mit Uhr oder also manchmal mit, manchmal ohne?
Ich bin ja noch im Reha-Modus nach einer Knie-OP und hatte eigentlich in der Reha-Zeit mit Absicht mal keine Uhr, weil ich eben mich da auch nicht unter einen gewissen Druck setzen wollte und habe das auch sehr genossen. Jetzt laufe ich dann jetzt wieder mehr und dann habe ich immer eine Uhr an, doch. Das will ich dann schon wissen, wie weit und wie schnell. Und wie gesagt, Strava ist dann auch so ein bisschen Tagebuch. Dann hat man was zum Hochladen und Foto dazu. Dann weiß ich genau, am 23. Januar war ich gar nicht laufen.
Ja, das finde ich tatsächlich auch das Schöne an der Uhr. Ich mache mir auch die meisten meiner Läufe einfach so. Ich starte die Uhr und pausiere sie, wenn ich an der Ampel stehe, und dann laufe ich weiter. Aber ich gucke nicht drauf. Vielleicht blicke ich mal kurz drauf, wie viele Kilometer habe ich? Okay, jetzt kann ich umdrehen, weil wenn ich 15 Kilometer laufen wollte, drehe ich nach 7,5 um oder so. Aber wirklich, dass ich dauerhaft auf die Uhr gucke, das kommt nur beim Intervalltraining vor, wenn ich wirklich ein Programm habe, was ich erfüllen möchte. Die meisten Läufe tracke ich einfach, zeichne sie auf und bin froh, wenn ich sie dann bei Strava sammeln kann, auswerten kann und ein Jahr später daran erinnert werde, vor einem Jahr hast du das und das gemacht. Und manchmal sind das einfach nur langweilige Dauerläufe im Stadtpark. Manchmal sind es auch richtig tolle Erlebnisse, wo man, genau wie du sagst, ein Foto hochgeladen hat und dann aus den simplen Daten irgendwie tolle Erinnerungen werden. Das finde ich ziemlich cool, und irgendwann hat man da so ein vollständiges Bild. Ja, Kollege Martin, dein Ehemann Martin, hat dafür irgendwie mal früher so Tagebücher geschrieben auf Papier. Und
die schreibt er immer noch. Das wird immer noch händisch geführt, das Buch.
Da ist das Problem, da sieht man nicht, wo man langgelaufen ist, da kann man gerne Fotos hochladen. Von daher bin ich Fan der digitalen Welt in dem Falle.
Aber wenn welche Mächte auch immer uns irgendwann das Internet abdrehen sollten oder gar den Strom, dann haben wir immer noch unsere Tagebücher, in denen wir nachts mit der Kerze blättern können. Weil ich trage tatsächlich auch in den Kalender nochmal zusätzlich dann ein, ob und wie viel ich gelaufen bin an einem Tag. Ja, weil ich da auch seit 20 Jahren immer die gleiche Art des Kalenders benutze. Und da könnte ich dann jetzt bei einem Stromausfall tatsächlich drin rumblättern und gucken, wie viel bin ich eigentlich im Februar 2019 gelaufen.
Ja, hoffen wir mal, dass diese Dystopie niemals eintrifft, dass wir immer schön ausreichend Strom und Internet haben. Naja, wer weiß, momentan verrückte Zeiten, aber das soll nicht Thema sein.
Aber wichtiger ist, dass wir zwei gesunde Beine haben, mit denen wir, ob mit oder ohne Uhr, rausgehen zum Laufen.
Genau. Das war echt ein langer Podcast jetzt. Ich dachte, wir brauchen eine Stunde. Jetzt sind wir bei knapp anderthalb Stunden. Aber gut.
Das ist ja auch ein intensives Thema. Da kann man viel drüber plaudern. Und wir haben noch längst nicht alles aufgedeckt und besprochen und beraten, sondern das war jetzt mehr so eine Plauderstunde. Aber ich fand das jetzt sehr erhellend, lieber
genau.
Henning. Danke dir.
Aber ich glaube, all die Fragen, die mir jetzt so einfallen, die ich regelmäßig bekomme, haben wir zumindest angeschnitten. Und wenn nicht, sei an dieser Stelle wieder der Hinweis erlaubt, schreibt uns Nachrichten bei Instagram, und wir beantworten alles, was wir hier nicht erwähnt haben.
Wir checken die Kommis, und ansonsten checkst du dein Postfach, weil die Leute haben ja auch deine E-Mail-Adresse.
Ja. Jetzt habe ich Angst, dass ich viele E-Mails bekomme, die ich dann beantworten muss.
Schön, wenn man
muss.
Post bekommt.
Ja, es ist total schön, wenn man 20 E-Mails am Tag bekommt. Das ist wahrscheinlich noch überschaubar, ne? Naja, gut. Ich glaube, wir sind durch an dieser Stelle. Liebe Sonny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und
lieber Henning, vielen Dank,
genau,
dass ich hier sein durfte.
Viel Spaß beim Reha-Laufen weiterhin.
Ja, mache ich jetzt noch eine Runde.
So, wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, habt ihr wahre Ausdauer bewiesen. Und falls noch nicht alle Fragen beantwortet sind, schaut mal auf runnersworld.de/Laufuhren vorbei. Dort findet ihr viele weitere Tipps und noch mehr Tests, viele Uhren, viele Vorstellungen, also alles rund um das Thema, was euch interessieren könnte. Und schreiben könnt ihr uns natürlich auch einfach eine E-Mail an laserservice@runnersworld.de.